Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. Für unsere heutige Sendung durften wir einen sehr besonderen Gast gewinnen. Bei uns sitzt hier und heute im Studio Farbenbruder Abt Dr. Nikodemus Schnabel, Abt der Domitio-Abtei in Jerusalem und Takba. Er ist alter Herr der KDSTV Adolfianer Fulda und der KDSTV Vindelicia zu München und seit 2021 ist er auch Mitglied der KHV Capitolina Rom. Alle drei Verbindungen sind im CV. Er hat zusammen mit Markus Lanz die Sendung mit Markus Lanz im Heiligen Land moderiert und er war Moderator der Sendung Ein guter Grund zu feiern. Er schreibt regelmäßig für die Welt am Sonntag-Kolumne Die Gretchenfrage. Lieber Nikodemus, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Ich muss sowieso sagen, meine zweite Verbindung ist die KDSTV von Vindelicia zu München. Wir nennen uns Vindelica, das musste ich auch mal lernen, aber die Verbindung ist die Vindelicia.
Die alte Latina-Frage. Genau. C oder K? Gute Frage. China, China? Genau. Machen ja heute noch viele Leute. Ja, sollen wir mal ein bisschen aktuellen Gossip aus der Corpo-Welt besprechen? Also wir hatten da ja jetzt in einer Stadt in Deutschland bei einer Studentenverbindung ja auch einen Fall, dass ein Hausbauverein keinen Zutritt mehr zur Verbindung gewährt, der dieses Haus eigentlich mal gehört hat.
Soll ich mich dazu äußern?
Also, muss ja nicht machen.
Nein, ich finde das unfassbar traurig. Also das ist ja, wenn man sieht, Verbindungen leben ja auch von ihrer Geschichte und wie viele, ja, Menschen dort eben auch Herzblut hineingegeben haben, auch finanziell. Also ich weiß es ganz häufig, wenn alte Herren, Bundesbrüder einen runden Geburtstag haben, zu sagen, bitte spendet für einen Hausbauverein oder irgendwie auch Hausbautage und all. Also ich sag mal, da steckt so viel drin, das ist ja wirklich nicht irgendein einfach nur eine Adresse, da steckt ja ganz viel Emotion drin und was da passiert ist, ist ja einfach nur unfassbar traurig und das Gegenteil von dem, wie wir eigentlich lebensbunt leben sollten.
Ja, das ist auch, glaube ich, eine satzungstechnische spannende Frage, die da jetzt stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, auch der Super-GAU für viele Verbindungen. Ich glaube, da werden jetzt auch in naher Zukunft viele, viele Satzungsänderungen durchgeführt werden.
Absolut, ja, aber ich finde es halt so traurig, weil ich glaube, also da ist wirklich ganz viel auch jetzt kaputt gegangen, weil wie ich meine eigene Verbindung erlebt habe, ist ja auch ganz viel einfach Vertrauen. In dem Sinne, das ist ein Bundesbruder, wir wollen dasselbe, wir haben dieselben Ziele und ja, bei allen Differenzen am Ende des Tages schätzt man sich doch und versucht auch immer wieder einen Weg der Versöhnung und ja, wenn wir auf einmal jetzt anfangen, alles juristisch bis ins kleinste Detail absichern zu müssen, das macht mich einfach traurig, weil da ist, glaube ich, ja, da geht gerade was kaputt.
Ja klar, ich meine, das lässt ja dann auch irgendwo das Misstrauen steigern. Man kennt die Bundesbrüder, die nach Satzung vorgehen und da ist jetzt auch ein Präzedenzfall geschaffen worden, der, glaube ich, noch in vielen Bünden wahrscheinlich einen Nachhall haben wird. Aber hoffen wir doch auf christliche Nächstenliebe mit Vergebung und Vertragen miteinander und auch die negativen Gefühle vielleicht füreinander abzubauen, die da in dem Bund herrschen, dass da auch wieder Friede und Eintracht vielleicht einkehren kann. Lass uns noch mal ein bisschen was über dich reden und zwar, wann und wie bist du aktiv geworden?
Ja, ich bin tatsächlich so ein richtig Frühberufener. Also mein erstes Couleursemester ist mein erstes Studiensemester. Es gab keinen Tag, an dem ich studiert habe und nicht aktiv wurde. Also ich habe mein Studium aufgenommen zum Wintersemester 1998, 99. Und das ist sozusagen am Anfang dieses Semesters steht auch meine Rezeption. Das heißt, also ich bin mit meinem ersten Studiensemester auch aktiv. Genau, bei der Adolfianer Fulda, wie du gesagt hast, genau.
Da gibt es ja noch einen berühmten Bundesbruder.
Mehrere, wir hatten immer mal so, genau, aktuell spielt es wahrscheinlich auf Paul Ehrenburg an, aber wir hatten immer tatsächlich mal bekanntere Bundesbrüder. Das liegt, glaube ich, daran vielleicht zum Hintergrund, wir sind die einzige aktive Verbindung vor Ort. Also wer in Fulda studiert, hat eigentlich die Wahl, bei uns aktiv zu werden oder sein zu lassen oder, was es immer mal wieder gibt, dass da Leute dann in Würzburg aktiv werden oder Marburg halt dann wirklich hinpendeln. Und dadurch ist natürlich klar, wenn man die einzige aktive Verbindung vor Ort ist, bedeutet Bummeln für einen Adolfianen ja, sich in den Zug setzen, ins Auto setzen, bedeutet längere Strecken auch zu nehmen. Und deswegen sind wir, glaube ich, schon immer auch ein Bund gewesen, den viele kannten. Ich glaube, einfach weil wir sehr viel bummeln und halt eben nicht nur in unserer Universitätsstadt, weil eben da gab es ja nichts. Das heißt, man ist ganz schnell mal nach Würzburg, nach Marburg, aber auch durchaus weitere Strecken. Und das Zweite ist natürlich, wir liegen so optimal in der Mitte Deutschlands, dass viele mal wieder gesagt haben, ach komm, jetzt irgendwie steigen wir da mal aus, gehen wir da vorbei oder genau. Mhm. Deswegen sind wir, glaube ich, obwohl wir sehr klein sind und sehr jung sind, durchaus sehr gut vernetzt.
Hört sich so ein bisschen an wie Düsseldorf. Da haben wir ja auch so eine ähnliche Couleurlandschaft, die auch sehr verwaist ist. Mit einem CV ja unter anderem im Hochkartell, der KDSCV Burgundia Leipzig zu Düsseldorf. Wo immer was geht, immer lustig ist mit den Jungs, kann man euch immer nur empfehlen. Wo kommst du denn ursprünglich her? Auch aus Fulda, oder?
Nee, ich bin gebürtiger Stuttgarter und bin dann zigmal umgezogen. Also ich habe sozusagen, ja, so eine Biografie, die man wahrscheinlich jetzt Korporierten nicht so unterstellt. Also ich komme aus einer Künstlerfamilie, bin Scheidungskind und bin dann mit meiner Mutter erst ein paar Mal umgezogen, die Schauspielerin ist. Und sie war dann liiert mit einem Künstler und bin dann tatsächlich mit ihm dann weitergezogen von Ort zu Ort, wo er Kunststationen errichtet hat, Galerien. Und ja, das heißt, ich habe auch mal in einer umgebauten Mühle gewohnt, einer umgebauten Fabrikhalle, in einer alten Schule und so. Also man kann sagen, so mein Lebensweg fängt in Baden-Württemberg an und hat dann Abitur eben Adolf Jahn nach Fulda in Hessen, Osthessen geendet.
Interessanter Lebensweg. Mhm. Das ist ja fast wie ein John Irving-Roman. Und was hast du studiert?
Ja, jetzt für einen Mönch nicht sehr originell, Theologie. Also ich habe erst in Fulda studiert, bis zum Vordiplom, was damals noch gab. War dann 2000, 2001 Teilnehmer unseres theologischen Studienjahres Jerusalem, was in der Domitio angesiedelt ist. Damit vielleicht auch schon der Spoiler vorweg, wie kommt man nach Jerusalem. Habe dann in München fertig studiert, bin dann, habe das Band aufgenommen, SZMer, mich gemeldet, dann bei der KDSV Vindelizia zu München und bin dann eingetreten nach dem Studium 2003 ins Kloster und habe dann nochmal studiert, ein Doktorat gemacht in Wien.
Ja, sehr löblich. Also du hattest auch dich von Anfang an für Theologie entschieden. Also es war jetzt nicht so, dass das dann der Einfluss deines CV-Bundes war, was es ja auch häufig gibt, dass die Leute ja dann den Studiengang wechseln und sich dann mit Theologie beschäftigen. Wie ist denn dieses Interesse bei dir entstanden?
Genau, bei mir war es genau umgekehrt. Also Theologie war klar und für mich war der CV von Anfang an eigentlich der Ort, dass ich aus der Theologen-Bubble rauskomme. Man muss sich klar machen, in Fulda kann man entweder oder konnte man, die Fakultät wird ja geschlossen, Theologie studieren an der Theologischen Fakultät Fulda oder damals Fachhochschule, jetzt Hochschule Fulda, eben BWL, Lebensmitteltechnologie und eben andere Studiengänge. Und für mich war die Verbindung von Anfang an der Ort, wo ich mit Leuten in Kontakt komme, die eben nicht Theologie studieren, die eben aus einem anderen Background kommen und auch sich für andere Studiengänge interessieren. Und dann eben tatsächlich, das ist auch nochmal spannend, vielleicht bei der KDSV Adolf Jahn nach Fulda hatten wir sogar das Phänomen, Leute, die woanders studiert haben, aber in Fulda gelebt haben. Zum Beispiel mein Leibvater selbst hat in Würzburg studiert, war aber in Fulda aktiv. Das heißt, der war sogar Jurist. Also für mich ist die Verbindung der Ort des interdisziplinären und intergenerationalen Dialogs. Und das fand ich so spannend. Also rauszukommen aus dieser Theologen-Bubble und einfach mit Leuten mich zu unterhalten, ja, die sowas ganz anderes studieren.
Und wie stemmst du das heute mit den drei Bünden? Also wo bist du zum Beispiel ja eigentlich am meisten aktiv?
Genau, also man kann sagen, also mein wichtigster Bund gefühlt, weil ich dort zweimal im Jahr Minimum bin, ist meine Bandverbindung, wo ich tatsächlich auch ein Seniorat gemacht habe. In Adolf Jahn habe ich nur ein Konseniorat gemacht. In München habe ich sowohl den Skriptor wie den Senior mal gestellt. Und in München ist natürlich ein Ort, wo ich einfach häufig bin. Und da ist die Verbindung einfach sehr, sehr eng. Und es ist natürlich auch so, die Leute, die dort studiert haben, arbeiten dort auch, sind dort. Ich habe viele meiner Bundesbrüder dann getraut, ihre Kinder getauft. Und da ist einfach eine sehr enge Verbindung. Fulda ist einfach eine kleinere Stadt. Viele von denen, die mit mir aktiv waren, sind mittlerweile eben auch verstreut überall hin und sind gar nicht mehr vor Ort. Aber ich bin auch immer wieder gerne bei meiner Urverbindung. Ja, und die dritte Verbindung, ich gebe zu, dieses Band habe ich lange verweigert. Es ist tatsächlich so ein bisschen, das werden alle wissen, die kirchlich unterwegs sind, wenn man, sag mal, kirchlich eine gewisse Stellung hat und man öfters mal in Rom ist, was man als katholischer, gerade als Abt und so auch immer einfach nicht vermeiden kann, dann kommen die natürlich mit dem Band um die Ecke. Und dann habe ich gesagt, nee, also für mich bedeutet, wenn ich ein Band aufnehme, wirklich Lebensbund. Also es geht darum nicht, dass ich Bänder sammel wie irgendwie Bilder für so ein Panini-Album, sondern das will ich schon noch leben. Und für meine anderen beiden Bänder habe ich Chargen gemacht, war ich wirklich aktiv, habe mich wirklich da reingegeben und ich möchte nicht irgend so ein Ehrenband von irgendeiner Verbindung. Und tatsächlich, für mich war ganz entscheidend und deswegen habe ich es dann noch mit Freude aufgenommen. Ich bin auch für unser theologisches Studienjahr Jerusalem zuständig, mhm, auch bevor ich Abt wurde. Und durch Corona, vielleicht erinnern sich die Älteren noch, es gab da mal was, war es eben halt nicht möglich, dass unser Studienjahr in Jerusalem stattfinden konnte. Israel hatte eine knallharte Abschottungspolitik, mhm, in der Corona-Zeit. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir erstmal ins Exil und fangen mal in Europa an. Und zwar in unserer Mutterhochschule in Rom, in Sant'Anselmo. Und tatsächlich aus diesem, wir fangen mal an, wurde dann auch ein, wir haben es dort beendet. Also es war quasi ein komplettes Jahr in Rom. Habe dann auch nochmal Rom neu kennen und schätzen gelernt. In dieser Zeit war ich eben auch sehr aktiv bei Capitolina. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay Leute, jetzt sehe ich es ein. Jetzt habe ich auch eine Verbindung. Jetzt ist das nicht irgendwie mal so ein Band, was quasi eine Nettigkeit ist, sondern ich habe jetzt eine echte Beziehung zu dieser Verbindung und habe auch eine echte Beziehung nach Rom, zu unserer Benediktiner-Universität dort. Und da habe ich gesagt, gut, bin bereit. Ja.
Sehr schön. Aber das ist ja auch toll, dass du dich ja auch als Geistlicher wirklich in den zwei Epizentren des Christentums ja halt auch bewegst. Einmal Rom und einmal Jerusalem.
Ja, und dann, wenn man so will, dann vielleicht als drittes auch noch Berlin dazu nehmen. Also was ich so spannend finde, sind eigentlich so die drei Orte, die so in der letzte Zeit in meinem Leben so das Dreieck sind, wo ich häufig war und häufig bin. Eben, ja, Jerusalem, diese unglaublich verrückte alte Stadt, die total aufgeladen ist, wo ich als Christ ein Angehöriger einer Minderheit bin unter der großen beiden Religionen, Judentum und Islam. Dann eben Rom, das Zentrum meiner eigenen Kirche, auch alt. Und dann eben Berlin, so eine Stadt, wo Religion ja komplette Privatsache ist und man zum Teil gar keine richtige Meinung dazu hat. Und so dieses, ich glaube nichts, mir fehlt nichts. Und ich finde das unglaublich spannend, von der Warte dieser drei Städte auch auf das Verhältnis von Religion und Politik zu schauen. Also genau, ich liebe diesen Kontakt.
Ja, also Berlin ist ja auch eine protestantische geprägte Stadt auch, ne? Also es ist ja auch spannend, weil da kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Du bist ja ursprünglich als Protestant getauft worden und dann bist du ja konvertiert, aber da sprechen wir gleich drüber. Wenn ich jetzt bummeln gehe in Rom oder Jerusalem oder Fulda oder München, an welchen Farben erkenne ich denn deine Bünde?
Genau, also meine Urverbindung, die Adolfianer, ist lindgrün-weiß-moosgrün, das ist meine Urverbindung. Meine Bandverbindung München ist blau-weiß-orange und eben Capitolina eben karmesinrot, gelb-weiß oder gold-weiß. Tatsächlich, das muss ich mir schon wieder outen, ich merke, wenn die andere Bandverbindung ich tatsächlich da auch richtig genau die korrekte Bezeichnung der Farben weiß, weiß bei Capitolina gar nicht. Aber eben, wenn man es einmal gesehen hat, erkennt man das Band.
Ja, bei Capitolina sind echt viele Leute, die ich auch kenne, aktiv. Das ist ja wirklich eine, glaube ich, eine schnell wachsende Verbindung weiterhin im CV.
Ja, es ist so ein bisschen, also das Image, ich glaube, Capitolina ist auf einem guten Weg. Also Capitolina haben wir so eine gewisse, sehr spezielle Liebe. Also ich habe auf meinem Zipfel auch einen Capitolin-Zipfel. Wir sind nämlich gleich alt. Also Adolfianer, Fulda, Capitolina, hier genau, Capitolina, Rom. Wir sind, jetzt, wenn man es immer sucht, Zipfelbund, Naja, also der Klassiker, wenn man sucht, findet man nicht. Also wir waren tatsächlich mal komplett, als komplette Bund bei Kapitolina und haben einen kompletten Zipfel getauscht damals. Ja, hier, genau. Das sieht nach, nee, das sieht auch nicht. Jetzt haben wir es bald durch. Ah, hier. Genau, hier, das ist der Zipfel, der Kapitolin mit dem Pantheon drauf, Kapitolin-Adolfian-Zipfel. Und das ist dann halt schon so ein bisschen, weil wir sind beide 86 gegründet, beide quasi ganz niedriges Kartell, beide sehr junge Verbindungen. Mhm. Und ja, ich gebe zu, also ja, wo wir dachten, hey, lass uns doch Freunde sein, lass uns doch gemeinsam durch diesen Kartellverband gehen. Da war das Gefühl immer, naja, die Römer, wir sind halt Römer, ist schon was ganz Besonderes, Spezielles. Und Adolfianer Fulda ist jetzt keiner, wo jemand sagt, oh wow, bist Fulda und so. Und da hatte ich eher ein kritischeres Verhältnis. Mhm. Und mittlerweile habe ich aber auch das Gefühl, die Kapitoliner ist auf einem guten Weg. Und ja, also sind auch schon Bundesbrüder dabei, die schwer in Ordnung sind.
Er ist ja auch der Papst, also der verstorbene Papst Benedikt XVI. Ist doch auch Mitglied in der Kapitolina gewesen, oder?
Genau, genau. Und ich glaube auch, ich glaube Kardinal Kaspar auch und mehrere andere auch. Das ist immer die Frage. Deswegen war ich so ein bisschen kritisch, wo ich gesagt habe, mit dem Kapitolinenband selbst auch. Ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Dachverbänden ist. Ich bin immer kritisch mit diesen Ehrenbändern. Mhm. Weil das muss man ja sagen. Also bei aller Hochachtung vor Papst Benedikt, aber der war halt nie aktiv. Der hat auch nie eine Charge gemacht. Also das sind dann halt dieses, ja, das, da neigen halt manche Verbindungen zu, irgendjemand wird irgendwo Bischof, also trägt man dem halt das Band an. Mhm. Da muss ich sagen, ja, also ich finde, es gibt echt noch einen Unterschied, wenn man weiß, okay, jemand ist da wirklich von der Pike aus groß geworden, hat irgendwie Fuchsenstunden gemacht, hat einfach, ja, Couleurfahrten gemacht, hat chargiert, hat Chargen gemacht und also das ist noch was anderes. Also das ist ein anderer Stallgeruch, als wenn jemand irgendwie dann so ein Ehrenband bekommt. Deswegen.
Ja, Ehrenbänder sind ja in vielen Verbindungen auch ein politisches Thema. Ne? Also da gibt es ja viele, die nutzen das ja gerne als Vernetzungsmöglichkeit, auch berühmte Mitglieder halt zu gewinnen. Bei anderen ist es eher die Frage, ist das nicht etwas, was für verdiente Mitglieder des eigenen Bundes halt gedacht ist? Und da muss, glaube ich, jeder Bund so seine eigene
Lösung finden. Also ich kann hier gerne mal auch eine Meinung, also ich finde, ich sehe wirklich Ehrenbänder so kritisch. Also ich finde Ehrenbänder können total stimmig sein. Ich habe das in meiner Urverbindung erlebt. Da war ein, der ist mittlerweile verstorben, den ich sehr geschätzt habe, war auch lange mein Geistesbegleiter, ein Priester, der einfach sehr, sehr häufig kam aufs Haus, der einfach wirklich da einfach sehr, sehr gut mit dabei war, einfach sehr geschätzt wurde von allen Bundesbrüdern und so, der aber einfach sozusagen erst in späten Jahren das entdeckt hat. Mhm. Da haben wir gesagt, der ist eigentlich im Herzen, der ist halt einfach zu spät dazugekommen. Aber der passt ja hin. Man könnte sagen, ja, wie so ein Konkner im Pant, Verkehrsgast, der einfach, ja. Und dann habe ich gesagt, da finde ich, kann man auch sagen, ja, da passt ein Ehrenband, der sich da wirklich engagiert. Aber irgendwie, ja, nur Leute irgendwie ein Band umzuwerfen, die großen Namen haben, die dann aber sozusagen, was ich zum ersten oder zweiten Mal auf dem Haus sind, dann nie mehr wieder auftauchen, weiß ich nicht. Da sollte, glaube ich, jede Verbindung auch genug Eigenstolz haben, zu sagen, das haben wir nicht nötig.
Ja, denke ich auch. Das ist schwierig. Also bei uns waren, also die Ehrenbänder sind an alte Herren gegangen, die es geschafft haben, dem Bund, also Gothier ist ja 60 Jahre alt, wovon aber 30 Jahre tot war. Und für die 30 Jahre, dass die den Bund haben am Leben gelassen, also gehalten haben, ohne Perspektive, ohne Hoffnung, es durchgezogen haben, dafür haben sie das Ehrenband dann halt bekommen. Weil das nochmal, finde ich, halt auch eine Leistung ist, die dann da ist, weil denk dir das mal mit deiner Verbindung mit in Fulda, es gibt dann keine Aktiven mehr, das Ding wird dicht gemacht. Nach 20, 30 Jahren gibt es ja immer noch alte Herren, die einmal im Jahr Kneipe machen und irgendwie das Ding am Leben halten, ohne Perspektive. Und das ist auch etwas, was ich denke, das dann honoriert werden sollte.
Das ist übrigens vielleicht eine Sache, auf die wir auch stolz sind. Wir sind, es gibt ja ganz wenige Orte, da gehört also Konstanz dazu, Koblenz gehört dazu. Der Confluentia und eben Fulda mit der Buchonia Fulda, das sind ja Orte mit uralten Philisterzirkeln. Und wir als Verbindung sind super jung. Die Adolfianer 86, aber es gibt halt diesen uralten Altherrenzirkel, der Buchonia, der uns quasi gegründet hat. Das heißt, im Kneipsaal haben wir auch Wappen von zig Verbindungen und das sind halt alles unsere Mutterverbindungen. Okay. Aber also quasi keine Mutter so in dem Sinne, sondern ich glaube, wir haben 14 Mütter. Das waren einfach halt die verschiedenen alten Herren, Und ist bis heute so. Und Fulda ist wirklich so eine der wenigen Städte, wo man auch sagt, Zufall wird mit CV geschrieben. Mhm. Also wo einfach, ja, es gibt auch ganz, also kurzen Werbeblock für Fulda, es gibt den Bürgerfrühshoppen der Orangerie. Und das ist dann schon spannend, weil das ist dann von CV, KV, UV, Altherrengesellschaft, Schwarzer Walfisch, Waffenring und allem. Und ich sage, es gibt's ja alles gar nicht, aber das ist einfach, weil ganz viele Fuldaer total, sag mal, korpo-positiv sind, aber eben nicht in Fulda studiert haben, sondern halt in Tübingen, Würzburg, Marburg, Gießen, München, Berlin, wo auch immer. Und dann aber beruflich wieder zurückgekommen sind nach Fulda. Und damit gibt es also eine ganz bunte Couleur-Szene im Sinn des Philister-Zirkels. Und die haben immer gesagt, so, jetzt gründen wir als Altherren-Zirkel eine aktive Verbindung.
Das sind sehr schöne Voraussetzungen, so wie du das beschreibst. Ne? Es ist ja viel Expertise, was da drin ist. Und ich glaube, da habt ihr gut von profitiert.
Genau, also wir hatten deswegen auch also schon immer wieder die Kartellversammlung in Fulda, wo es sogar keine Verbindung vor Ort gab. Deswegen, also wir sind so eine gewisse Skurrilität in dieser ganzen Verbindungslandschaft, weil wir eben nicht nur eine Mutterverbindung haben, sondern gleich mehrere Mütter.
Ja, wie groß sind denn deine Bünde?
Boah, jetzt hast du mich auf falschen Fuß erwischt. Also ich glaube, also der größte ist definitiv die Vindelizia, also in München, die einfach wirklich eine sehr, sehr stabile Verbindung ist. Ich glaube, hatte immer so eine Aktivitas von 40 und die Altherrenschaft ja einige hundert. Aber da müsste ich jetzt wirklich lügen um genau die Zahl. Adolfianer Fulda ist viel, viel kleiner, hat, glaube ich, so eine Aktivitas so von, ja, 15, glaube ich, und damit auch eine kleinere Altherrenschaft. Und Kapitolina, da bin ich jetzt überfragt, wie groß wirklich die Aktivitas ist, weil da sind ja viele ZMer, viele, die mal ein Jahr in Rom studieren, ja nicht durchgehend in Rom, und dann die Altherrenschaft. Ja, aber es sind, also Vindelizia ist wirklich von denen, ist auch die Nummer 20 im CV, das ist wirklich eine sehr, sehr stabile Verbindung, also die auch wirklich jetzt auch eine Fuchsia hat, immer im zweistelligen Bereich. Ich glaube jetzt allein 12 Füchse wieder, also das ist schon ein sehr, sehr stabiler Bund.
Das hört sich gesund an, das ist auch schön, das freut mich. Ja, dann kommen wir mal zur schnellen Fragerunde. Ötti Pilz oder Rouge?
Rouge.
Dachsjacke oder Steppjacke?
Ja, mittlerweile weder noch. Ich meine, ist ja jetzt Mönch und so, jetzt dann eher Mantel.
Und vorher?
Vorher, ja, witzig. Ich war tatsächlich Jeansjacke. Ich schäme mich dafür, aber es ist so.
Segelschuhe oder Loafer?
Ja, mittlerweile auch weder noch, aber wenn Loafer.
Die Socken rot oder grün?
Ja, da war ich immer langweilig, immer schwarz.
Wenn du jetzt nicht in deinem Münzornat unterwegs bist, Polokragen oben oder unten?
Tatsächlich, ich gehöre zu denen oben, ja. Ist es so peinlich, ja, aber ja.
Sylt oder Mallorca?
Ja, weder noch. Also ich bin, also wenn ich mir entscheiden müsste, dann wahrscheinlich dann Sylt, ja.
Welches Haus findest du am schönsten außer deinen drei Häusern, deiner drei Bünde?
Spannende Frage. Also ich muss sagen, also in München stehen halt echt schon beeindruckende Häuser. Nicht vom CV, muss man schon sagen, aber so, was die schlagenden Verbindungen, die Chors da zum Teil haben, das ist schon beeindruckend. Das war dann schon immer wirklich das Lieblingshaus. Also wo wir natürlich häufig waren, was so beeindruckend ist, wo ich, ist Marco Mania Würzburg auch.
Mhm. Ja, die haben ein schönes Haus, definitiv. Da gibt es auch die Gotia Würzburg.
Genau, ja. Da sind sogar viele aktiv, die ein Abitur gemacht haben. Auch das ist witzig, ich habe auch mal im Zipfelbund einen Zipfel von allen, die im CV aktiv wurden. Also das heißt, die mit mir Abitur gemacht haben am Domgymnasium in Fulda. Aber eben, wie gesagt, die wenigsten haben in Fulda studiert, das bis heute, weil eben das Studienangebot ist so reduziert. Mhm. Und deswegen ganz viele gehen dann halt klassisch nach Marburg, nach Würzburg, nach Gießen, nach Kiel, nach München, nach Bayreuth, in die Schweiz. Also ist ganz, ganz spannend. Also das war so auch die ganz am Anfang meiner aktiven Zeit, hatte ich quasi Konfüchse, ja, in fast allen Hochschulorten, die einfach mit mir Abitur gemacht haben.
Hallo liebe Leute, an dieser Stelle unterbreche ich ganz kurz den Talk, um den Sponsor der heutigen Folge vorzustellen. Ohne die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren wäre dieser Podcast nicht möglich. Die heutige Folge wird präsentiert vom Bahnsteig 1, dem charmanten Restaurant und Vinothek im Herzen von Maischoß im Ahrtal. geleitet von unserem geschätzten Gast aus Episode 9, Thorsten Rech. Seit Januar diesen Jahres hat das wunderschöne Restaurant seine Türen wieder geöffnet und lädt euch herzlich ein, eine Auszeit vom Corpo-Alltag zu genießen. Beim Bahnsteig 1 erwartet euch nicht nur köstliches Essen, sondern auch ein breites Angebot an Weinproben, Whisky-Tastings und Unterhaltungsmöglichkeiten für korporierte Gruppen. Thorsten freut sich darauf, auch eure Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Sei es für ganze Aktivitates, Altherrenausflüge oder Bundesveranstaltungen wie Kneipe oder Kommerse. Taucht ein in die Atmosphäre vom Bahnsteig 1 und erlebt Corpo-Gastfreundschaft in ihrer schönsten Form. Vielen Dank an den Bahnsteig 1 für ihre großzügige Unterstützung. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's mit dem Talk weiter. Lass uns nochmal über deine Reise als Korporierter sprechen. Was war denn so deine größte Herausforderung in deiner aktiven Zeit?
Also ich glaube, spannend war, das war glaube ich so ein Hin und Her. Einerseits war diese Faszination, also ich mag ja auch, ich meine, ich bin jetzt auch Mönch geworden, ich mag durchaus Dinge mit Tradition und Regeln und so. Das fasziniert mich, wenn es auch Rituale gibt. Also ich fand von Anfang das studentische Feiern genial, bin ich ganz großer Fan von eine Kneipe, Kommerz, das auch zu schlagen, mache ich bis heute auch gerne, würde ich sofort machen. Also das ist wirklich, ich liebe einfach auch gerade so ein schönes Innofiz, was dann richtig, ja, mal wirklich eine Humor-Challenge ist, wo man wirklich dann gute Biermimiken und so, das macht schon große, große Freude. Aber natürlich dieses, was zum Zusammenleben ja auch dazu gehört, eine Verbindung, sowas wie Konvente. Mhm. Das ist etwas wie heute auch als Abt. Ich habe ja auch Kapitelsitzung so mit Tagesordnung. Mhm. Und genau dieses so Top 1, Genehmigung der Tagesordnung, Top 2 und so. Und dann, da merke ich, weiß nicht, da ist irgendwas in mir drin. Also wenn ich schon so Tagesordnungen sehe und dann schon so, wir müssen irgendwas durcharbeiten und so. Und da dachte ich mir, ja, das war so eine kleine Herausforderung tatsächlich. Das war so gar nicht meinem Naturell. Also ich bin bis heute, würde ich auch sagen, ich bin total dabei, wenn es um Spontanität geht, wenn es um Improvisieren geht, wenn es um freie Rede geht, wenn es um verrückte Ideen umsetzen geht. Das macht mir bis heute große Freude. Mhm. Ich merke aber so eine innere Enge, wenn es schon ist, so jetzt müssen wir aber hier nochmal, keine Ahnung, satzungsmäßig irgendwie hier nochmal. Und da gibt es ja Leute, die da richtig aufblühen. Also ich rede ja hier nicht von, dass es mal so eine halbe Stunde ist, sondern es gibt ja Leute, die das hier auch wirklich auf Stunden hinziehen und ich leide dann so innerlich vor mir hin, denke, Leute, geht es nicht einfach unkomplizierter?
Ja, das ist auch nervig. Aber ich habe zum Beispiel durch die Verbindungszeit gelernt, so Satzungsfragen halt mit Satzung zu beantworten, finde ich, ist eine super coole Sache, weil bei uns im Bund war es halt so, wir haben immer so frei raus entschieden und es hat dann aber irgendwann dazu geführt, dass wir die Erkenntnis hatten, dass wir bei Bundesbrüdern, die wir sehr mochten, da wurden immer Augen zugedrückt, mhm, und bei anderen, die wir nicht so mochten, da wurde dann immer Höchstmaß der Strafe ausgesprochen, und das ist ja auch ungerecht, wenn das halt passiert, und das hat bei uns halt so eine Kultur dann auch ausgelöst, dass wir uns wirklich an die Satzung halten, beziehungsweise wir haben jetzt eine neue Satzung, hat ja schon mal drüber geredet, wir haben die Geschäftsordnung, und die Geschäftsordnung ist die auch jährlich angepasst wird, wo wir halt merken so, okay, das muss so laufen, das muss nochmal geändert werden, ohne das natürlich jetzt, sagen wir mal, böse gesagt, ganz stumpf autistisch durchzuführen, sondern halt wirklich, dass es nach dem Motto, dass nur das Gesetz kann uns die Freiheit geben, dass wir da halt fair halt vorgehen und nicht mehr solche, ja, Ungerechtigkeiten halt damit haben. Aber stundenlang über einen Paragraphen reden, habe ich auch keinen Bock. Wir hatten einen Bundeskonvent, da haben wir uns über einen Satz in der neuen Satzung unterhalten und wir haben 45 Minuten darüber geredet und also ich bin ja richtig Vereinsvorsitzender, das darf man als Verbindungsstudent ja gar nicht sagen, habe ich dann auch den Leuten gratuliert und habe gesagt, wir haben einen richtig, richtig deutschen Satzungsstammtisch hier gerade geführt. 45 Minuten für einen Satz. Der Rest muss jetzt schneller gehen.
Ja, genau. Ja, und ich bin also ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, Satzung, Gesetz und das ist alles jetzt schlecht und böse. Und ich sehe da auch viel Sinnvolles drin. Ich würde halt immer sagen, es muss halt, und das ist auch mein Zugang zu allen Regeln, auch bei mir, ich meine, ich bin im Kloster jetzt ja auch, als Abt habe ich ja eine große Verantwortung, eben auch rechtlicher Art, dass ich sage, solche Regeln sind gut, wenn sie den Schwachen schützen, wenn sie quasi eigentlich Abwehrrechte sind und wie soll man sagen, auch so emanzipatorische Momente, dass halt gesorgt wird, dass halt jeder gehört wird oder dass gewisse Sachen beachtet werden und nicht weggelächelt werden. Ich finde, sie werden aber echt, um mal so ein Modewort zu sagen, toxisch, wenn sie sich anfühlen wie so ein Korsett, was dir die Luft abschnürt und wo du einfach Denken und kreativ sein gehindert wirst. Und das ist, wie gesagt, da bin ich immer noch, wie ich sag, vielleicht hängt es von meinem biografischen Weg zusammen. Ich sage, ich komme aus so einer Künstlerfamilie, ich komme eben zigmal umgezogen, ich komme dieses, also ich sag, das ist mir, liegt mir nah, kreativ denken, out of the box denken total. Aber eben manchmal braucht es halt dieses auch in the box denken und das ist bis heute, und das war vom ersten Semester, das war ja deine Frage, was war die größte Herausforderung? Definitiv das.
Das ist ja schon ein schönes Stichwort, weil da würde ich mich auch direkt mal so eine Standardfrage weitergeben an dich. So, wie war das für dich, der Eintritt als junger Mann in die Corpo-Bubble, was du ja gerade schon jetzt hier einen Einblick gegeben hast, weil du hast ja gesagt, du kommst ja aus einem künstlerisch geprägten Haushalt, da ist ja wahrscheinlich vieles jetzt nicht strikt nach Familiensatzung gelaufen, sondern sehr unkonventionell wahrscheinlich.
Exakt. Genau, also tatsächlich war es so, also großes Unverständnis am Anfang, also gerade von meiner Mutter, die das so gar nicht verstehen konnte, was ich da jetzt irgendwie vorhab, also die dann auch immer, das war so witzig, die ich dann immer erklären musste, dass ich in einer nicht schlagenden Verbindung war. Also, ja, du, deiner schlagenden Verbindung. Ich so, nein, wir sind nicht schlagend. Und dann habe ich das immer wieder. Also das war so, sie hatte dann quasi auch und fand das irgendwie ganz komisch. Bis sie natürlich dann aber auch Bundesbrüder kennengelernt hat, gemerkt, okay, das sind total angenehme, vernünftige Leute. Und genau, also das ist ja auch eine Frage, die du häufig stellst. Also gibt es sozusagen von meiner Verwandtschaft, Bekanntschaft irgendwie da. Also ich bin wirklich, soweit ich weiß, also weit und breit der erste Korporierte überhaupt in meiner Familie. Für mich war es, also ich muss sagen, ich bin total dankbar. Also ich bin wirklich absolut dankbar. Wie gesagt, das einzig Negative habe ich ja schon gesagt, aber das liegt ja eher an mir. Im ganzen Leben haben wir diese Satzungen und Tagesordnungen so. Was ich halt spannend fand, war dieses Interdisziplinäre, Intergenerationale. Und dann noch einfach, ich habe total viele geniale Erlebnisse verbinde ich in meiner aktiven Zeit. Also auch gerade sowas organisieren, dann eben schon als Konsenior, einfach mal ja zu sagen, okay, es wäre ja mal interessant, den oder den einzuladen. Einfach mal machen. Mhm. Ja, jetzt bin ich Charge, komm, ja, lad den ein. Und dann einfach auch zum Mut haben, ja gut, schlimmstenfalls sagt er ab und sagt nee. Ja, und dann auf einmal auch zu merken, wie auch Leute, die man mit größtem Respekt behandelt, sagt, okay, da können wir doch jetzt nicht einfach anfragen, ob der mal kommt. Und einfach, das habe ich dann auch gelernt, zu sagen, ja gut, eine Anfrage, gut, die kostet mich ein bisschen Lebenszeit, okay, ein bisschen Formulierungsüberlegung. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Absage. Aber okay, ich meine, das ist das Leben und das Beste, was passieren kann, und das habe ich ja auch erlebt, auch gerade dann in München, auf einmal sagen die Leute zu und du hättest gar nicht geglaubt, dass sie sagen, ja, okay, kein Problem, ich hätte dann und dann und dann Zeit, warum nicht? Und das war gerade so eine Planung eines Semesterprogramms, da habe ich richtig Spaß gehabt, also wirklich auch zu merken, einfach auch immer mutiger zu werden, zu sagen, warum nicht? Also dieses statt, ja, man könnte, sollte, könnte, na, mal sagen, guck mal machen, ja, warum nicht? Also so organisieren, auch mal wirklich so out of the box denken und auch wirklich mutig sein, auch keine Angst vor großen Namen. Und dann eben, was ich persönlich da noch total schätze, wenn ich an meine allerersten Semester denke, jetzt gerade, wenn wir noch in Fulda bleiben, war halt Ende der 90er Jahre, war immer noch diese Neuheit, sage ich mal, von West und Ost. Also gerade dieses auch Bummeln im Osten und eben eine Verbindung, die uns auch sehr nah ist, und damit haben wir die drei zusammen, die wir gleich alt sind, eben neben Kapitoliner Rom und Adolfianer Fulda, eben auch die Germania Leipzig. Und das fand ich auch schon spannend. Also da auch wirklich so zu erleben, ja, also wir sind ja eine katholische Verbindung, dann wirklich Leute, die authentisch erzählen, wie waren sie katholisch in der DDR. Und dann, ja, also das hat mich auch sehr, sehr, also ich muss sagen, für mich, also ich bin so dankbar, ich bereue keinen Tag aktiv gewesen zu sein. Ja, das ist einfach, es hat mich wirklich rausgeführt aus so einer Theologen-Bubble oder herausgeführt eben aus einer, man neigt ja immer dazu, nämlich in Bubblen zu sein. Und natürlich gibt es auch eine Corpo-Bubble, aber für mich war das erstmal auch eine wirklich neue Welt und ja, so war tolle Zeit.
Ja, das kann ich gut unterschreiben. Bei mir war das ähnlich. Also ich bin ja damals erstmal dann ADH gekommen und ich habe gemerkt, ich passe hier rein. Das ist meine Welt und ich war sonst eigentlich immer so jemand, der sich nie so committed hat in solchen Punkten. Auch im Schulhof war ich jetzt nicht immer einer Clique zuzuordnen. Und da habe ich ja auch gedacht, so, das ist mein Ding. Aber was mich auch noch interessiert, ist ja, wenn du so aus einem liberalen, künstlerischen Umfeld ja kommst, ist ja der, sagen wir mal, der Abt eines Klosters, katholisch, eigentlich genau das Gegenteil. Das ist ja am anderen Ende des Spektrums irgendwo. Es ist ja auch, es wird ja auch mit konservativ sein verbunden, strikten Regeln einer hermetischen Welt, in der man ja ist. Ich meine, du hast ja auch deinen, da kommen wir auch gleich noch drauf zu, deinen bürgerlichen Namen ja auch abgelegt mit dem Beitritt ins Kloster. Es ist ja ein richtiger Gegenteil, ne? Also.
Genau, nee, da würde ich sagen, nee, überhaupt nicht. Also das ist, ich sehe eine große Verbindung zwischen durchaus meiner Biografie und dem, was ich jetzt tue. Weil ich glaube, also Mönch sein und Abt sein ist ja überhaupt nicht bürgerlich. Mhm. Also ich komme aus einem nicht bürgerlichen Familienumfeld. Sag mal, wenn man so will, war das bürgerlichste und tatsächlich bürgerlich im guten Sinn die Korpo-Welt, die ja wirklich, also sag mal, das Bürgertum wirklich, wenn man auch schaut, geschichtlich, ne, dass sozusagen die Emanzipierung ja wirklich auch, ja, also geschichtlich gesehen. Mhm. Und dann, ja, bin ich jetzt eigentlich wieder in einem, ja, also es fängt ja schon an, ne? Ich habe kein eigenes Konto, kein eigenes Vermögen. Wir haben alles gemeinsam als Kloster. Das ist, wenn man so will, schon ziemlich kommunemäßig. Mhm. Aber natürlich dann auch mit Regeln und klaren Strukturen. Und wo ich eine große Verbindung sehe, also ich habe so erlebt, also eben die ganzen Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich auch groß geworden bin, sind halt so suchende Menschen. Also Menschen, die nicht sagen, na gut, ist so. Sondern die eigentlich ringen darum. Die ringen um einen ästhetischen Ausdruck, die ringen um, was ist Schönheit, was ist Wahrheit. Also wo ich gemerkt habe, auch wo Leute bereit sind, das hat mich sehr auch fasziniert. Also ich hatte auch gerade sehr viele Künstler erlebt als kleines Kind, die aus dem Ostblock waren. Also sagt mein Kind, ich bin Jahrgang 78, also sagt meine Kindheit bewegt sich wirklich so in diesen letzten Zügen des Kalten Krieges. Deswegen, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, für mich so 9. November 89 und alles. Das sind halt so wirklich Daten, die sich bei mir total eingeprägt haben. Besonders, weil ich da auch in Fulda war, also direkt an der Zonengrenze, wo der Domplatz voll mit Trabanten war. Und ich hatte schon vorher, hatten wir sehr, sehr viele Künstler eben aus Polen da, aus der damaligen Tschechoslowakei und so. Und so, das war schon spannend zu erleben, dass die zum Teil, ja, politische Verfolgung erlebt haben, auch gehungert haben, materiell oft arm waren, aber das alles sozusagen hinten angestellt haben, Kauf genommen haben, um eben zu ringen, wie sie sich ausdrücken. Also für diese große Sache, sagen wir es mal so, für ihre Kunst. Und da würde ich sagen, herzlich willkommen, das ist ja mein Leben. Also ich verzichte auf, wie gesagt, ein eigenes Eigentum, ich verzichte auf Ehe und Familie, ich verzichte auf quasi ein selbstbestimmtes Ego-Trip-Leben, also Stichwort, ne, haben wir es dann quasi mit Zölibat, Armut und Gehorsam, wegen Gott, wegen meinem Projekt der Gottsuche. Und das heißt, ich stelle vieles, was als ideal gesehen wird, hinten an, weil ich sage, mein ganzes Leben hat das große Projekt Gottsuche. Und da sehe ich eine ganz tiefe Verbindung auch zu meiner Kindheit. Da sehe ich überhaupt keinen Bruch.
Bist du da auf der Suche nach dem Streben nach der Unio Mystica praktisch?
Das wäre eine Sache, das wäre sozusagen die mystische Sache. Also Gottsuche bedeutet, ist natürlich jetzt nicht wie so eine Art Topfschlagen, ne? Also irgendwie verbundene Augen und ich gucke, wo ist Gott, ah, da ist er jetzt. Sondern eigentlich die Frage, und das macht ja alle Hochreligionen aus. Und das ist ja auch mein tägliches Leben, im Kontakt zu sein mit Rabbinern, mit muslimischen Rechtsgelehrten, mit eben anderen christlichen Konfessionen. Und dann ist schon immer wieder dieses große Thema, ja, was will Gott denn wirklich von uns? Wer ist Gott denn wirklich? Und ich glaube, es gibt da eine ganz große Gefahr, Gott zu verzwergen, zu sagen, ja, Gott will das so, Gott will das so nicht, das ist richtig, das ist falsch, das ist weiß, das ist schwarz. Ich nenne das gerne diesen Hooliganismus der Religion, da können wir vielleicht auch gerne nochmal später nochmal ausführlicher drüber reden. Und jede Hochreligion sagt eigentlich, okay, wir sind eigentlich alle armselige Sünderinnen und Sünder. Boah, wir erleben, wie wir leben könnten. Und dann erleben wir uns selbst, sag ich mal, in unserer Faulheit, unserer Trägheit, unserer Aggression, unserer Eifersucht, unser weiß nicht alles da ungut sozusagen, da wie Sand im Getriebe uns eben davon abhält, die beste Version zu sein, die eigentlich Gott mit uns vorhat. Und dann eigentlich dieses, diese Erkenntnis auch, wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes. Und ja, Gott ist bereit, jeden Tag mit uns neu anzufangen. Jeden Tag neue Chance, neue Möglichkeit, eigentlich zu wachsen und authentischer zu leben. Und das, finde ich, ist das große Projekt der Gottsuche, eben jeden Tag neu eigentlich sich hinzustellen, zu sagen, ja Gott, was möchtest du eigentlich wirklich von mir? Was möchtest du eigentlich wirklich von unserem Kloster als Gemeinschaft? Was möchtest du, keine Ahnung, mit dieser Region, mit dieser Welt und so? Und das, dadurch ist unser Leben, glaube ich, spannender, als man denkt. Weil ich glaube, viele stellen sich das vor, Kloster ist richtig eintönig, Struktur pur. Ja, da gibt es viel Struktur, aber sag mal, gedanklich und im Gesprächen, da ist unglaublich viel in Bewegung.
Ja, das kann man sich gut vorstellen, was da wirklich mehr dahinter ist. Ich habe leider noch nie mit einem Mönch groß reden können. Also, ja, ich meine, was für Erkenntnisse hast du denn davongetragen damit? Also in der Beziehung zu Gott, zwischen den Menschen.
Ja, also ich glaube, das Wesentliche im Glauben und in jeder Religion ist sehr einfach. Ist nicht banal, aber einfach. Mhm. Also ich möchte auch nicht an einen Gott glauben, für den ich Abitur brauche. Das wäre ein ziemlich brutales Gottesbild. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin noch ein paar Mal umgezogen in meinem Leben. Es war zum Beispiel ein Ort, da waren meine besten Freunde geistig Behinderte. Und die haben da auch ministriert, also in der Kirche. Und die wussten ganz genau, um was es geht. Und das hat mich irgendwie so tief berührt. Und das ist auch tatsächlich, du hast ja auch erwähnt, dass ich auch promoviert bin, also einen Doktor habe. Dann habe ich Liturgiewissenschaft gemacht und Ostkirchenkunde. Ich bin bis heute auch wissenschaftlich tätig, natürlich, ja, also nicht im Hauptfokus, es geht einfach als Abt nicht, aber immer wieder freue ich mich auch mal, wenn ich die Chance habe, auch mal ein bisschen was wissenschaftlich zu tun. Lehre in unserem Studienjahr auch diese Fächer. Und was mich eben da interessiert hat und warum ich da sozusagen auch da Feuer gefangen habe, Liturgiewissenschaft, für die, die es nicht wissen, ist sozusagen die Teildisziplin, die sich eigentlich damit auseinandersetzt, wie wir beten, um es mal so einfach zu sagen, oder wie wir Gott feiern. Und das heißt von Kirchenarchitektur über Gewänder, über Musik, über Gestik, über Mimik, all diese ganzen Formen. Und das hat mich einfach immer fasziniert, weil wenn ich an meine eigene Kindheit denke, also mein Zugang zum Glauben war genau dieses als Kind zum Kindergottesdienst sein, dann so den Weihrauch sehen, eben die Gesänge, diese Prozession. Auch ich war schon sehr früh als Kind auch in orthodoxen Gottesdiensten und ich habe da gar nichts verstanden. Also quasi wortmäßig linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus, keine Ahnung. Aber die Bilder, die ich aufgesungen habe, die Gerüche, die Gesänge, die Architektur, das ganze Gefühl, das Raumgefühl. Und das finde ich, das ist, was mich bis heute total beschäftigt, dass ich nämlich glaube, wenn ich als Christ sage, Gott wurde in Jesus Christus Mensch, dann konnte man den eben sehen, hören, anfassen, riechen, hätte auch schmecken können, wie gesagt, immer so mit allen Sinnen. Und ich glaube wahrscheinlich alle, die in einer Partnerschaft sind, werden mir vielleicht auch zustimmen, jedes Liebesbekenntnis in Worten ist irgendwie immer ein Stammeln gegenüber einer Umarmung oder einem Kuss. Ich glaube eben da nonverbal drückt sich da eine Intimität auf, die kann ich gar nicht in Worte fassen. Und das ist jetzt mein Glauben. Das war jetzt die Frage sozusagen, was ist das? Ich glaube, der Punkt ist, ich wäre gerne, das wäre mein Traum, mit meinen Brüdern so Sehnsuchtsexperte für die Menschen, die wirklich sich fragen, okay, was will denn Gott von mir im Leben? Wo geht's denn hin? Findet mich das Glück? Eine ganz säkulare Frage, wenn ich jetzt mit Atheisten ausspreche. Ich glaube, die Frage hat sogar auch jeder auch. Dann halt zu sagen, naja, also ja, es gibt da jemanden, der dich liebt, der Ja zu dir sagt, der mit dir durch das Leben geht und dem du erstmal nichts beweisen musst durch Leistung oder durch Anerkennung, durch Menschen oder durch Besitz und so. Und da haben wir, genau, das klingt jetzt alles nicht so kompliziert, ist es auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, das Wesen im Glauben ist sehr einfach, aber nicht banal. Und ich wäre glücklich, wenn wir als Klöster, ich habe ja zwei Klöster, im Tabgamsee Genezareth und die Domitia auf dem Zionsberg in Jerusalem, wenn das so Orte sind, wo Menschen hinkommen, die dann sagen, okay, wow, hier ist was, hier komme ich zur Ruhe, Hier spüre ich Frieden, hier spüre ich angenommen sein. Wenn die Mönche beten und ich dabei bin, das tut mir gut. Ja, wenn da was ist. Und ich glaube, ja, dass wir wollen halt die Frage nach Gott wachhalten, ne? An diesen beiden Orten.
Ja, ich meine, das ist ja auch so, also wenn ich mich mit meinem Glauben auseinandersetze und die Fragen, die sich mir im Kopf gestellt haben, dass wir Menschen ja eigentlich auf der Suche der Erkenntnis sind, dass wir die Gotteskindschaft halt in uns tragen. Was ich, glaube ich, für einen wesentlichen Punkt in der Bibel halte, ist halt der Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies, und dass wir Menschen halt praktisch, wie Johannes es gesagt hat, umkehren müssen, dass wir halt an uns arbeiten, dass wir wissen, dass wir Sünder sind, egal was wir machen, egal welche Motivation haben, welche Handlungsweisen wir haben, dass wir aber unseren Sinn ändern müssen, dass wir gottgefälliger leben und Gott auch so zu zeigen, dass wir das, ne, verstehen, dass wir Gottes Kinder sind. Und
absolut, ich stimme dir zu, das ist das Wesentliche, also wir sind von Gott geliebt, das ist ja, ich meine, das klassische Evangelium zu Beginn der Fastenzeit, die Versuchung Jesu in der Wüste. Ich meine, der Teufel kommt quasi mit seinen drei klassischen Angeboten, und da haben die Kirchenväter schon immer gesagt, und ja, ich sag mal, die Sünden werden ja auch nicht origineller. Also das muss man auch sagen. Also die Gesellschaft entwickelt sich immer mehr, aber die Sünden sind uralt über dieselben Baustellen. Und die sind, und da kann man ja auch, das kann sich jeder mal selbst ja fragen und beobachten und sich selbst mal ein bisschen vielleicht dabei ertappen, dass Menschen bereit sind, sich selbst kaputt zu machen, ihren Freundeskreis kaputt zu machen, wirklich über Leichen zu gehen, für drei Baustellen. Also entweder ist es die Frage wegen Leistung, weil sie sagen, ich bin das, was ich leiste. Und wenn es darum geht, mehr zu leisten, sind sie bereit, eben da vieles kaputt zu machen. Ist nicht bei jedem eine Baustelle, aber es ist eine klassische uralte Baustelle. Zweite uralte Baustelle ist, dass Menschen sagen, ich bin das, was andere über mich sagen, das Image. Und das heißt, um einfach ein gutes Image zu haben, sind Leute bereit, da wirklich vieles kaputt zu machen, sich selbst kaputt zu machen. Und sag mal, der Klassiker von allem halt der Besitz. Ich bin das, was ich besitze, habe. Und sag mal, das sind die drei großen Triebkräfte, ja, die Menschen wirklich in den Abgrund treiben, weil Menschen sich da wirklich für kaputt machen und bereit sind, wirklich vieles zu opfern. Nur für diese, sag ich mal, Placebo-Antworten. Weil ich sag mal, am Ende.
Profan.
Ja, es sind wirklich Placebo-Antworten, weil am Ende, wenn ich sterbe, kann ich meine Zeugnisse nicht mitnehmen und meine Arbeitsgutachten. Wenn ich sterbe, kann ich auch meine Likes auf meinen sozialen Medienprofilen nicht mitnehmen. Und wenn ich sterbe, kann ich, meine, das ist ein absolute banale Sache, ich kann halt auch keinen Besitz mitnehmen.
Ja.
Und das heißt, und jetzt der Job der Religion ist, mein Job, auch als Mönch, diese Gottsuche, ist zu sagen, lieber Mensch, du hast da was ganz super Gutes in dir, was von Gott geschenkt ist, unendlich die Sehnsucht. Du bist wirklich so ein Sehnsuchtsvulkan. Jetzt betäub doch diese Sehnsucht nicht mit so Placebo-Antworten, die nicht nachhaltig sind, die ich jetzt geschildert habe, sondern letztlich geht es darum, du bist von Gott in der Taufe auch nochmal ganz hochoffiziell sozusagen zugesagt, sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Und das ist jetzt die Überschrift über dein Leben. Ja, und jetzt sozusagen gib dieser Sehnsucht Raum und sei kreativ. Das ist etwas sehr. Ich meine, wir sind das Glauben Juden, Christ, Muslime gemeinsam als Gottes, in Gottes Bild geschaffen, als sein Abbild geschaffen. Also eines der ersten Sätze ja der Bibel. Und das heißt, diese Gottes-Ebenbildlichkeit bedeutet wirklich, ja, Mensch sein. Deswegen, jetzt bin ich wieder bei diesem, deswegen habe ich ein großes Herz auch für alle, die künstlerisch aktiv sind, weil das ist wirklich etwas, ja, das ist wirklich richtig menschlich, kreativ zu sein, eben schöpferisch aus sich heraus oder eben auch, Liebe anderen Menschen zu zeigen, sich einzusetzen für die Schwachen, zu schauen, andere Menschen aufzurichten, zu trösten und so weiter. Das ist wirklich, sag mal, fruchtbar, und das ist wirklich ein Wachstum. Und das ist eigentlich die Berufung, wo die Sehnsucht hingehen sollte. Und ja, und letztendlich ist das die Botschaft, die wir auch so haben, zu sagen, Leute, verkrampft euch nicht mit diesem Vorläufigen und diesen Placebos. Nehmt doch das Original.
Das habe ich mir auch schon öfters gedacht. Also ich habe mich auch viel in den letzten Jahren mit dem Stoizismus ja auch beschäftigt. Und da habe ich jetzt auch gerade viele Sachen auch wieder rausgehört, die ja auch dort ja durchaus Grundpfeiler dieser Philosophie halt sind. Alles, was du besitzt, besitzt dich. Gut, die Perspektive darüber hinaus, das, was nimmst du in den Tod mit, ist nicht drin. Die Selbstveredelung der Seele praktisch durch den Glauben heraus ist jetzt auch nicht Teil des Stoizismus, aber wir haben ja dieses.
Na gut, du hast schon, es gibt ja sogar einen fingierten Briefwechsel von Paulus und Seneca, der natürlich nicht stattgefunden hat, aber immerhin hat man geglaubt, dass die beiden sich Briefe geschrieben haben. Und die Stoa sagt ja schon, ich sterbe eigentlich jeden Tag. Jeden Tag komme ich dem Tod näher, weil sozusagen mein Tod hat ja quasi ein Datum, was feststeht, was ich zum Glück oder was die Frage, ob es glücklich ist oder nicht, aber ich nicht weiß. Aber es gibt es und ich komme jeden Tag diesem Datum näher. Das heißt, ich sterbe eigentlich jeden Tag und das ist wieder sehr, sehr christlich, sehr, was ja Mönche sagen, die Memento Mori oder die Ars Moriendi. Also ich sag mal, es gibt ja noch diese Bilder, die manche haben, so der Mönch, der den Totenschädel auf dem Schreibtisch hat. Das ist jetzt gar nicht mal so skurril. Also ich gucke tatsächlich, wenn ich aus dem Fenster schaue, auf den Friedhof. Und das sage ich, das ist sehr monastisch, eigentlich zu sagen, die sind den Tod täglich vor Augen zu haben und wirklich so zu leben, dass ich ja auch weiß, dieses irdische Leben hat ein Ablaufdatum.
Ja.
Und da geht es nicht um alles. Und ja, die Stoa wurde von den Christen und auch von den Mönchen schon immer sehr geschätzt.
Ja, also Carpe Diem beziehungsweise Memento Mori, die sind ja auch, sagen wir mal, populär kulturtechnisch sehr weit bekannt, also durch Filme wie auch Club der Toten Dichter, wo das ja auch nochmal breit getreten worden ist, diese ganze stoische Lebensweise. Aber es sind ja auch so Weisheiten wie Amor Fati, dass man auch lernt, sein Schicksal zu lieben und dass man sich nicht über Sachen aufregt, die man nicht beeinflussen kann. Angefangen ganz banal vom schlechten Wetter, aber halt auch den Schicksalsschlägen, die einem passieren. Und da muss ich sagen, also in der Auseinandersetzung mit den Stoikern bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass die Antworten da aber auch nicht ausreichend beantwortet werden, die man dann aber wieder in der Religion halt findet. Vor allem bei Jesus. Und da denke ich mir halt auch oft so, sagen wir mal, so Größen wie bei YouTube, wie Ryan Holiday zum Beispiel, der ja sehr viele Videos zu macht. Also ja, wann findest du den Weg mal zu Jesus? Also das fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Aber dann lass uns noch mal ein bisschen über deine Tätigkeit als Abt sprechen. Und zwar der Alltag in einem Kloster ist ja sehr stark geregelt. Es gibt ja feste Abläufe, es gibt feste Uhrzeiten, mehrere Gebete am Tag. Wie sieht das bei dir aus und was macht das mit dir, dass du in so einem festen, ritualisierten Alltag bist?
Genau, also du kannst es wahrscheinlich schon erahnen, weil ich habe ja schon reumütig bekannt, was war die größte Herausforderung für mich, als ich aktiv wurde, eben diese auch Struktur. Und das tatsächlich, ich meine, ich bin jetzt der Chef vom Janzen, ne? Also als Abt, muss ich schon sagen, ja, es verlangt halt viel, ja, sehr viel Struktur, sehr viel eben auch, ja, Pünktlichkeit, Strukturiertheit, Verlässlichkeit. Und ich gebe zu, das ist mir nicht in die Wiege gelegt. Das ist jetzt nicht mein Naturell. Ich bin aber unfassbar dankbar dafür, weil ich glaube, ich neige selbst eher zum Chaos. Bin, glaube ich, selbst eher, wie gesagt, also ich glaube, was mir sehr liegt, ist kreativ sein, spontan sein, zu improvisieren, auf Sachen auch schnell zu reagieren und auch sich schnell auch zu korrigieren und neu ausrichten und so. Aber eben diese Struktur ist sehr, sehr hilfreich. Und ich habe das auch gerne mal so gesagt. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon, also meine Mutter ist Schauspielerin und ich habe als Kind schon früh auf der Bühne gestanden. Und was ich von ihr gelernt habe, ist dieses so Standbein und Spielbein. Also sprich, dass man einerseits einen festen Standpunkt hat, weil wenn man zwei Spielbeine hat, dann zappelt man, macht die Leute nervös und kirre. Und andererseits aber eben auch in Bewegung bleibt, nicht so wie angewurzelt da steht, sondern das macht die Leute ja auch. Also denkt man, was ist mit dem los? Und so erlebe ich genau mein Leben. Also mein Standbein ist so mein klösterliches Leben mit der ganz klaren Struktur. Zu wissen, also in Tapka beten wir um 5.30 Uhr die erste Gebetszeit, in Jerusalem ein bisschen später, ist um 6.15 Uhr. Das heißt, ich stehe immer fest auf, habe dann erst die Vigil, habe dann die Lektio-Zeit, also sprich, wir lesen dann gemeinsam in Stille in der Bibel. Dann ist um 7 Uhr Laudes, dann, wie gesagt, die Möglichkeit zum Frühstück, dann die Arbeit, dann um 12.15 Uhr Mittagshore, dann Mittagessen, wo wir uns nicht unterhalten, sondern Tischlesungen hören. Podcasts übrigens, in jüngster Zeit haben wir das sehr geschätzt. Dann kurze Siesta, dann wieder arbeiten, dann 18 Uhr Eucharistiefeier mit Vesper, Abendessen, kurz zusammensitzen, 20 Uhr komplett und so weiter. Das ist, sag mal, sehr, sehr strukturiert. Das ist aber so, dieses Standbein zu wissen, egal ob ich jetzt gut gelaunt bin, schlecht gelaunt bin, müde oder munter. Ich weiß, die Brüder raffen sich auch auf und wir stellen uns in Treue in die Gegenwart Gottes und beten für die Menschen, die uns anvertraut sind und beten in Treue und sind jetzt zusammen beim Essen und genau leben zusammen. Und dann ist halt Jerusalem, diese Stadt, mit dem ganzen Chaos, wo Anfragen kommen, wo spontan hier was gemacht werden, da was gemacht werden muss, man muss reagieren. Wie gesagt, politisch ja ein Pulverfass, wo viele Journalisten kommen, Politiker kommen, viel auch Seelsorgespräche wollen. Das ist halt die Spielbein, wo man merkt, da ist ganz, ganz viel Lebendigkeit, ganz, ganz viel Lebendigkeit. Und ich muss sagen, gut, diese Mischung taugt mir total. Einerseits diese Struktur, die mich fest verankert, die dafür sorgt, dass ich nicht ausbrenne, sondern dass ich wirklich da in Seelenruhe auch ja, mich festmache in Gott und dann halt diese wunderschöne Stadt, die einen Adrenalinspiegel hat, der höher ist als überall andersorts, wo einfach, ja, es vibriert. Es gibt auch ein arabisches Sprichwort, was sagt, ein Jahr Leben in Jerusalem ist wie zwei Jahre woanders. Ich sage immer, der Umrechnungskurs stimmt nicht mehr, es müsste 1:3 oder 1:4 sein. Und das taugt mir total, also diese Mischung. Also auch dieses Fruchtbarsein, also dieses auch, ja, also genau.
Ja, spannend. Eine Welt, eine Stadt so alt und immer noch am Puls der Zeit. Ne?
Ja.
Aber lass uns noch mal ein bisschen so auf dich zurückgehen. Wann wusstest du, dass du Mönch werden willst? Und was war ein Auslöser dafür?
Relativ spät. Also ich gehöre nicht zu denen, die schon immer das werden wollten. Ich meine, klar, von meiner Kindheit ist auch ein Wein in die Wiege gelegt. Glaube überhaupt wurde für mich so relevant in der Kindheit an einem Ort, wo meine besten Freunde so Waisenkinder waren, von einem Haus, die Ordensfrauen betreut haben, also Kongregatio Jesus-Schwestern. Das heißt, bei mir steht am Anfang tatsächlich Ordensfrauen am Weg, bin ich großer Fan von denen. Mhm. Aber natürlich, da wollten wir noch nicht Mönch werden. So, dann hast du es ja auch schon mal erwähnt, so in der Pubertät kam die Frage, ah, ich bin irgendwie evangelisch getauft, das wusste ich gar nicht. Also ich habe nie den, deswegen lehne ich immer ab, wenn Leute sagen, ich bin konvertiert. Also es gibt bei mir keine evangelische Biografie. Also ich komme aus dieser Künstlerfamilie, ja, aber das hat mich geprägt. Über die evangelische Kirche, bei aller Hochachtung, ich schätze sie, aber sie hat mich nicht geprägt, außer dass ich in ihr getauft wurde. Ich ging tatsächlich sogar lange davon aus, dass ich ungetauft bin.
Okay.
Genau, da kam die Einladung zur Konfirmation, dachte ich, hä, ich bin gar nicht katholisch oder ich bin gar nichts oder aha, okay. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, irgendwie, ich liebe diese Liturgie, ich liebe dieses Weltkirche, ich liebe, weil das eben auch die Künstler, die aus aller Welt kamen, wo ich gemerkt habe, katholische Kirche ist einfach das, ja, was mir taugt, ich war da mal in der evangelischen Kirche, dachte, ja oh Gott, ist hier alles so, hier ist ja nichts, also irgendwie so, ne, also keine Gewänder, keine Prozession, keine Ministranten, keine irgendwie, dachte ich mir, das ist irgendwie so ein bisschen traurig. Also wie gesagt, ich rede hier, wie ich das als Kind wahrgenommen habe, aber da habe ich gesagt, nee, danke, nee, das, also nee. Und genau, dann habe ich gesagt, okay, da muss ich jetzt irgendwie konsequent sein, wenn ich merke, Glaube bedeutet mir was, ja. Mhm. Wenn ich merke, eigentlich bin ich zu Hause in der katholischen Kirche, habe ich mich tatsächlich mit 13 Jahren, also 8. August 92, habe ich darum gebeten, habe ich mich dann ein Jahr Einzelunterricht genommen, wurde ich dann eben gefirmt und Erstkommunion. Aber da wollte ich immer noch nicht Mönch werden, also klar nicht. Dann habe ich mich sehr interessiert so für Bereich Politik und Wissenschaft. Da gibt es so verschiedene Phasen. Es gibt die eine Phase, wo ich gerne in die Wissenschaft gehen wollte. Tatsächlich Astronomie hat mich sehr interessiert. Mhm. So der Blick in den Sternenhimmel. Und dann so in der Oberstufe, da hat mich total interessiert Politik. Da dachte ich, oh, so Politiker werden. Also irgendwie mitmischen, Verantwortung übernehmen. Und dieses Gemeinwesen ist mir halt nicht egal. Also nicht nur wie geht's mir, sondern auch für andere gucken und so. Ja, und dann, ich hatte auch eine Freundin, gerade in der Oberstufe, und tatsächlich hat sie dann auch mal kritisch rückgemeldet, hat gesagt, du, Glaube spielt bei dir so eine große Rolle. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe da irgendwie keinen Platz so in deinem Leben. Genau, dann habe ich Abitur gemacht, 98. Und dann war der Punkt, da ich, okay, ist damals doch Wehrpflicht. Und da sind ganz viele meiner Klassenkameraden sind ja eben zur Bundeswehr gegangen oder Zivildienst gemacht. Da habe ich gesagt, okay, komm, jetzt versuche ich mal ein Jahr stattdessen, weil da wurde man dann befreit, ins Priesterseminar zu gehen und Theologie zu studieren. Und so fing das an. Und dann wirklich Mönch werden zu wollen, das war wirklich erst 2000 durch das Studienjahr in Jerusalem, wo ich auch ordentlich erkrankt bin. Also bin bis heute auch gesundheitlich etwas eingeschränkt. Und da hat sich nochmal ganz, ganz vieles auf den Kopf gestellt, weil ich war früher auch so jemand, immer so jüngster, bester, schnellster und so. Und wenn man mal so richtig ausgebremst wird, mal so richtig auf dem Nullpunkt ist und sich da mal ganz, ganz, ganz grundsätzlich stellt, wenn man auch merkt, so ein Leben ist zerbrechlich, kann auch sehr schnell zu Ende sein.
Absolut.
Dann fragt man sich nochmal ganz grundsätzliche Fragen. Und diesen ganz grundsätzlichen Fragebewegungen, so 2000, wo ich auch mehrere Wochen im Krankenhaus lag, dann habe ich gesagt, okay, vielleicht jetzt mal Mut haben, alles auf eine Karte zu setzen und ja, es zu versuchen als Mönch in Jerusalem.
Schön. Ja, ich habe da was Ähnliches praktisch von Geburt an in die Wiege gelegt bekommen, was halt auch so, sagen wir mal, meinen Blick auf das Leben, auf das Wesentliche, auf Zeit halt auch fokussiert hat. Ich bin mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen. Ich bin 96, also 2 Jahre vor deinem Abi, großer 6-stündiger OP damals operiert worden. Es war das erste Mal, dass es möglich war, dass man Kinder in dem Alter operieren konnte. Mhm. Und das hat bei mir halt auch von früh auf das Bewusstsein geweckt, dass ich eigentlich immer nur 9 Jahre alt hätte werden dürfen, von Natur aus. Und da fängt man an, seine Zeit halt anders zu betrachten. Ich sehe es immer noch als, also ich sehe es als ganz großes Glück, weil ich, glaube ich, mit einer Augenöffnung zur Welt gekommen bin, die viele bekommen, wenn sie mit 50 die Krebsdiagnose bekommen und dann anfangen, ihre Lebenszeit halt aufzuwiegen. Deswegen, ich konnte mich auch gerade in deinen Worten sehr, sehr gut wiederfinden.
Also ich kann mich auch, also ich bin Rheumatiker, also damit wir jetzt keine Spekulationen, genau, also was mich begleitet, genau. Also ich habe eben eine sehr schwere rheumatische Erkrankungsschub gehabt und so, genau. Und das begleitet mich bis heute, ja, auch.
Ja, da muss man das Leben halt leben, ne? Ja. Und Sinn da drin finden, die eigene Bestimmung halt auch entdecken. Aber was mich mal interessiert ist, es gibt ja viele verschiedene Orden. Warum hast du dir die Benediktiner ausgesucht und nicht zum Beispiel die Jesuiten, die Franziskaner oder die Dominikaner?
Genau, also die Antwort kann ich halt sagen, natürlich erstmal wegen Jerusalem. Mhm. Ich habe eben studiert im theologischen Studienjahr Jerusalem, übrigens auch ein Werbeblock. Also Leute, bewerbt euch, wenn ihr Theologie studiert, egal ob evangelisch-katholisch, wir sind ökumenisch, es ist ein geniales Programm mit Schwerpunkten Bibel, Archäologie, Ostkirchen, dann stoßt ihr auf mich, weil das unterrichte ich dort, zusammen mit einem orthodoxen Freund. Judentum, Islam, Politik und Religion, einfach ein total geniales Programm. Also erstmal natürlich habe ich mich in Jerusalem verliebt, in diese Stadt, in diese wunderbar herrliche Stadt. Und wir haben ja als Benediktiner dieses Stabilitas Loci, das heißt, wir sagen immer, man braucht eine doppelte Berufung. Einerseits dieser Way of Life von Gebet, Arbeit und Studium und andererseits ein sehr konkreter Ort. Mhm. Deswegen also eine Frage, die jetzt nicht so sinnvoll ist, einen Benediktiner zu fragen, ja, wo warst du denn vorher Mönch, wo willst du denn mal Mönch werden? Also ich bin 2003 eingetreten in die Domitio-Abtei und will da irgendwann noch beerdigt werden, also jetzt nicht zeitnah, noch Zeit, aber genau. Das heißt, wir haben eine ganz klare Ortsbindung eben mit dem Nebenkloster Tapkamsee Genezareth. Was an den Benediktinern mich total nochmal fasziniert und warum das wirklich so mein Orden ist, ist halt diese Liebe auch zur Liturgie, die ich sage, also wofür wir wirklich bekannt sind, dass wir uns für die Gebetszeiten Zeit nehmen, jede Gebetszeit singen, dass wir einfach den Glauben auch feiern. Und das ist tatsächlich etwas, was einfach mein Zugang zum Glauben ist. Also ich sag mal, ja, als Sohn einer Schauspielerin aus einer Künstlerfamilie, ist einfach die natürliche Wahl. Also wie gesagt, das ist einfach auch mein Zugang zum Glauben. Also mein Zugang zum Glauben ist einfach dieser. Das schließt aber nicht aus, ist mir auch wichtig. Wir sind auch gerade sehr sozial aktiv. Wir haben zum Beispiel in Tapka, unserem zweiten Ort, eine Jugend- und Behindertenbegegnungsstätte, wo wir mit behinderten Menschen arbeiten, also sehr sozial auch. Auch jetzt im Krieg sind wir da sehr mit der Caritas in Jerusalem Kontakt. Und durch das Studienjahr und die Görs-Gesellschaft, wo ich Direktor sein darf, sind wir auch sehr intellektuell unterwegs. Also das heißt, ich habe jetzt auch für die Jesuiten oder Franziskaner durchaus ein Herz. Ist jetzt nicht, dass ich sage, also es ist aber halt nicht mein Hauptzugang. Also mein Hauptzugang ist tatsächlich erstmal diese Faszination, ja, über die Liturgie und an diesem Ort, der halt Juden, Christen, Muslime gleichermaßen heilig ist und eben wo Christen aller Konfessionen hinkommen, dieser pulsierende Ort, das ist einfach, ja, das, was mich fasziniert hat und immer noch fasziniert nach über 20 Jahren.
Hast du auch eine Tonsur eigentlich erhalten damals bei deiner Aufnahme? Ist das bei den Benediktinern üblich oder ist das?
Also die Tonsur wurde abgeschafft im Zweiten Vatikanischen Konzil, also mit der Reform. Das heißt, es gibt noch, sag mal, traditionalistischere Klöster, die das haben. Also wir selbst haben keine Tonsur, nee.
Wie sieht die Laufbahn von so also in einem Kloster aus, also vom Eintritt in die Mitbrüderschaft bis hin zum Abt, zum Beispiel bei dir?
Genau, also Abt, das ereilt einen, das ist sozusagen nicht Teil einer normalen Planung. Ich sag mal, was bei jedem so ansteht, ist erstmal der Interessentenstatus. Das heißt, man outet sich irgendwann und sagt, naja, also ihr da in Jerusalem mit Tapka, das interessiert mich. Dann würden wir sagen, na komm doch mal als Gast, lebt doch mal mit und dann schauen wir mal. Das ist so interessant. Irgendwann kommt der Punkt, wo der Interessent sagt, naja, interessiert mich immer noch weiterhin und interessiert mich mehr, dann wird er Kandidat. Dann würden wir sagen, gut, pass mal auf, jetzt kommst du mal und lebst mal wirklich mit, 3 Monate. Durch ein Zivil, aber du bist jetzt mal voll dabei. Machst alle Gebetszeiten mit, machst alle Essenszeiten mit, hilfst mit bei der Arbeit, machst kleinere Dienste auch schon, also natürlich jetzt nicht Leitungsfunktion, aber kannst den oder den Bruder unterstützen in seinem Arbeitsbereich. Genau, unterhältst dich mit dem Novizenmeister, genau, und dann schauen wir mal. Wenn er dann immer noch nicht abgeschreckt ist, dann wird er Postulant, das heißt, da bekommt er die Tunika, das ist wie so ein ja ganz langes Ärmelgewand, also wie so ein ja Riesent-T-Shirt, so ein schwarz, so eine Gürtel. Da haben wir jetzt auch gerade einen im Postulat. Das ist man nochmal auch so 3 bis 6 Monate. Wenn er dann immer noch nicht abgeschreckt ist, dann wird er Novize. Dann bekommt er das Skapulier, das ist diese Kapuze und diese Schürze, die nach vorne und hinten fällt und den Ordensnamen. Dann beginnt bei uns 1,5 Jahre Noviziat, davon 1 Jahr in Jerusalem, 1/2 Jahr in Tapka. Und dann kommt auch die große Abstimmung, wo er eine 2/3-Mehrheit braucht. Wenn er dann Ja sagt, wird er zeitliche Professe. Dann bekommt er einen Professring und dann ist er ja schon Mönch auf eine Zeit, zwar auf 3 Jahre. Es ist ein Zeitvertrag. Diese zeitliche Professe aber total wichtig, weil auf dem Grabstein wird dieses Jahr stehen. Also stehen quasi auf dem Grabstein 3 Jahreszahlen. Das Geburtsjahr, das Professjahr, dieser zeitliche Profess und dann halt das Sterbejahr. Und dann eben nach 3 Jahren Minimum, das kann man aber auch verlängern, zum Beispiel mir waren es 4,5 Jahre wegen meines Doktorats, kommt dann die ewige Profess oder feierliche Profess, wo man dann wirklich sagt, so, ich bleibe jetzt Mönch hier auf Lebenszeit. Bekommt dann die Kokulle, das ist so ein Gewand, was wir nur im Winter tragen, was das Münchner Kindl anhat, dieses Gewand, den langen Trompetenärmeln, das ist sozusagen die Kokulle. Genau, und dann gibt es natürlich bei uns die Möglichkeit auch Diakon oder Priester zu werden. Das ist natürlich dann mit einem Studium verbunden. Wobei muss auch sagen, bei uns treten eher klassisch Leute ein und das ist auch, was wir mal sagen, wer bei uns Mönch werden will, sollte eigentlich eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, Berufserfahrung oder ein abgeschlossenes Studium. Wir sind jetzt nicht der optimale Ort für 18-Jährige. Wir sind einfach auch mitten im Nahostkonflikt und so. Das heißt, wir sagen immer, die sollten im Leben sich schon ein bisschen bewährt haben. Das heißt, sag mal, ein optimales Alter bei uns einzutreten ist so 24, 25, Ende 20, gerne Anfang 30. Das ist eigentlich so das optimale Alter. Und schon ein bisschen, weil, wie gesagt, wir sind halt kein Kloster in Deutschland. Also sag mal, neben diesen Fragen kommen halt noch andere Fragen dazu. Wir leben außerhalb der EU. Wir leben in einem sehr speziellen Umfeld. Da braucht man ein gewisses Standing auch. Genau, und jetzt Abt bei mir speziell. Also das ist dann eine Wahl. Das heißt, alle Brüder, die feierliche Profess haben, können jemanden wählen dann zum Abt, der, wir haben jetzt momentan die Voraussetzung, er musste lange Priester sein, das ist, hat jetzt Papst Franziskus jetzt gar aufgehoben, man muss gar nicht Priester sein bei der Wahl, man muss aber, ich glaube, 5 Jahre oder 7 Jahre feierliche Professor haben. Mhm. Wie gesagt, ich wurde jetzt gewählt im Februar letzten Jahres, 2023, und dann, wenn man die Wahl abnimmt, bekommt man dann halt das Brustkreuz überreicht, das Pektorale, und dann gibt es gar eine Abtsweihe, da bekommt man dann den Ring, Stab und Mitra, und ja, also das heißt, in der Liturgie bin ich schwer zu unterscheiden von einem Bischof. Bin aber kein Bischof, muss ich betonen. Also Äbte sind nur Priester.
Okay. Interessant. Ist auch ein sehr langer Weg mit sehr vielen Prüfungen und
genau, also das kann man, genau, also wenn man wirklich das, genau, wenn man das durchrechnet, ich glaube, wenn alle sich bei anderen Lebensentscheidungen, auch was ich Partnerschaft, so viele Gedanken machen, dann sähe es, glaube ich, nochmal anders aus. Aber irgendwann ist auch der Punkt, man kann doch nicht nur auf Probe leben. Irgendwann sollte man Nägel mit Köpfen machen. Und man kann sagen, genau, Mönch, da rutscht man nicht rein. Das sind wirklich mehrere Etappen, die sich immer wieder neu zu entscheiden. Ja,
ja, man muss sich halt prüfen. Wie ist es denn so bei euch? Wie weit seid ihr noch in der profanen Welt verankert und wie stark halt in dieser geistlichen Welt? Ich meine, ein Kloster ist ja wirklich ein auch für sich abgeschirmter Bereich. Ich will jetzt nicht einen falschen Vergleich machen, aber oft wie ein Verbindungshaus. Ne? Das ist ja auch eine eigene Welt, in der man dort eintritt. Wie ist das bei dir? Wie stark bist du noch mit deiner Familie verbunden? Wo bist du mehr der Mönch geworden? Wo ziehst du selber deine Grenze?
Genau, also erstmal, ich glaube, wir sind extrem gut vernetzt, gerade als Kloster in Jerusalem, mit sehr vielen Menschen. Also man darf sich nicht vorstellen, wir bekämen nicht mit, was draußen abgeht. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, wir hatten jetzt, wenn ich allein gucke, dieses Jahr den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts bei uns im Kloster. Wir hatten einen Bundestagsabgeordneten, der eine Auszeit bei uns genommen hat. Wir haben sehr, sehr viele Diplomaten, ja, und sehr viele Politiker, die bei uns einfach auch ein- und ausgehen, auch das Gespräch mit uns suchen, unsere Expertise, weil wir eben auch schon so lange vor Ort sind und bekommen da sehr viel mit. Also das heißt, auch die Gastfreundschaft gehört sehr stark zu unserem Leben dazu.
Wie bei den grünen Kors.
Ich glaube, okay, es ist spannende Sicht, ja, genau, aber anders. genau. Eleganter. Genau, also ja, also das heißt, wir kriegen dadurch wirklich sehr viel mit, sind wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen im Austausch, Gespräch. Also allein, wenn ich jetzt sehe, die letzte Woche hatten wir alle EU-Botschafter bei uns für einen Studientag da und. Also das heißt, wir sind wahrlich nicht die, die nicht mitbekommen, was in der Welt abgehen würde. So, das ist das Erste. Dann sind wir auch natürlich seelsorgerlich. Also wir haben die deutsche Auslandspfarrei, da gehören die ganzen Diplomaten, Journalisten dazu. Wir sind sehr stark, das war ich ja, bevor ich Abt wurde, mit den Migranten und Asylsuchenden. Ich habe einen Mitbruder, der sich gerade um die englischsprachigen Afrikaner stark kümmert und. Also mit vielen Pilgern, also da gibt es genug Berührungspunkte. Wir sind alles andere als weltfremd. Mhm. Natürlich, aber was schon stimmt, wir haben auch eben diese Rückzugsorte, eben die Klausur, der Bereich, wo klar ist, da fällt die Tür hinter einem zu, dann ist man für sich. Aber das erlebe ich eher als eine lebensnotwendige Form des Auftankens, um sich eben nicht zu verlieren, um nicht auszubrennen. Und ja, also was einfach bei mir abgenommen hat, ist, glaube ich, der Wunsch zu sagen, ach komm, ja, gehen wir mal hier weg, gehen wir mal da weg oder so. Ja, also es ist schwer jetzt auszudrücken. Also mein Leben ist intensiv genug und für mich ist halt wirklich auch eine große Dankbarkeit da zu sagen, so jetzt am Abend, ich habe die komplett gebetet, jetzt gehe ich einfach in mein Zimmer, ich kann noch was lesen und so und gehe einfach ins Bett und ist gut. Und das heißt, ich habe genug Menschen um mich herum, genug Begegnungen, genug Dialog, dass ich auch mal dankbar bin für diese Phase, was auch Mönchsein ist, so quasi Gott und ich alleine.
Kontemplation.
Mhm, absolut.
Dann lässt sich da durchaus doch die Frage stellen, ist das Leben in einem Kloster auch dann dementsprechend entschleunigter und stressbefreiter? Also ist die Lebenserwartung zum Beispiel bei Mönchen höher als sagen wir mal im normalen Leben?
Genau, da gibt es Studien, ja, tatsächlich. Unsere Lebenserwartung ist 10 Jahre höher bei Männern als Männer außerhalb des Klosters. Das ist ganz spannend. Gibt es immer wieder Untersuchungen, warum das so ist, weil es signifikant höher. Bei Frauen nicht so. Frauen hat das nicht so. Ich glaube, das ist nur 1 Jahr, aber bei Männern wirklich 10 Jahre. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, die Antworten ändern sich immer wieder. Also gesünderer Lebensstil, da habe ich ganz große Fragezeichen. Ich glaube, wir könnten alle mehr Sport machen, mich eingeschlossen. Und ja, wir sind auch keine Kostverächter. Und ja, also das sehe ich nicht. Was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht echt lebensverlängernd wirkt, ist, dass wir, glaube ich, unser Leben als sehr sinnvoll erleben. Also das ist, wenn ich jetzt mal so sagen darf, wenn ich einfach mit sehr vielen Menschen, die heute Seelsorger im Kontakt bin und ich glaube gerade jetzt für Männer, boah, da sind ja eine Erwartungshaltung, man soll irgendwie eine Mischung sein, so aus irgendwie Holzfäller und liebevoll und metrosexuell und dann aber wieder, also was man so liest, also ich habe das Gefühl, da gibt es ja, ich meine bei Frauen genauso, aber sag mal, aber was da für Erwartungen, was man dann alles irgendwie genügen soll, was man dann alles so sein soll, also eben die eierlegende Wollmilchsau. Und ich sag mal, ja, ich als Mönch darf...
Die habe ich als Recruiter immer gesucht.
Genau. Ja, und ich darf als Mönch einfach Mönch sein, ja, Gottsucher, Punkt.
Schön. Also sehr gut zu wissen, dass es da immer noch eine Option gibt. Ja, dann würde ich noch als letzten Punkt hier mit dem Bereich Jerusalem den 7. Oktober 2023 ansprechen. Wie hast du das erlebt? Hast du Schüsse gehört? Hast du die Gewalt mitbekommen oder nicht? Oder?
Also am 7. Oktober war ich in Rom 2023, wie auch unser Patriarch. Der wurde nämlich Kardinal und fast jeder Bischof aller Kirchen waren in Rom. Deswegen war es ein bisschen eine merkwürdige Situation. Jerusalem war eigentlich kirchlich ohne die Ersthierarchen. Und wir haben alle in Rom davon erfahren, was da passiert. Natürlich auch nicht wirklich realisierend, was da wirklich passiert. Und für mich begann dann auch, für die anderen auch, aber wir haben dann jeder verschiedene eigene Faust versucht, zurückzukommen. Mhm. Und ich war erst wieder in meinem Kloster am 11. Oktober. Das war wirklich schwierig. Bin am 10. Oktober, habe ich dann endlich einen Flug bekommen nach Jordanien. Mhm. Ich sagte, alle Flüge wurden ja gecancelt. Es war unglaublich schwierig. Die ganze Welt war damit beschäftigt, Leute rauszuholen. Ich wollte rein. Also ich kam mir, glaube ich, nie so skurril vor in dieser Zeit, wie so ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Und dann war ich dann, habe ich gesagt, okay.
Bei der Titanic, alle laufen in die Richtung zu den Booten, aber du gehst zum Wasser.
Genau, also es war wirklich, ja, also ich kann es sagen, also es war halt erstmal zu, also einen Flug zu bekommen. Dann dachte ich mir, okay, wenn ich nach Amman fliege, immerhin, ich kann schon mal den Landweg, das ist das einzige Land, wo ich über den Landweg heimkomme. Mhm. Und ich bin schon mal in meinen Diözeses, was Lateinisch Patriarchat umfasst, ja Zypern, Israel, Palästina, Jordanien. Ich bin also quasi schon mal zu Hause. Ich bin schon mal, kirchlich bin ich schon mal zu Hause. Dann bin ich halt nach Amman, dann war aber auch da der Landgrenzübergang zu. Dann hieß es, ja, der Warengrenzübergang oben im Norden, der ist offen. Ist jetzt sondergeöffnet, kommt man rein. Und da bin ich da wirklich hin und da kamen dann durch die Grenze busseweise die Ausländer, die halt nach Jordanien geholt waren, mal zu fliegen. Und ich war dann wirklich der Einzige, ich habe auch noch Fotos in dieser Wartehalle, der in die andere Richtung wollte, bis dann jemand Zweites kam. Und die, also eigentlich fahren die Busse über den Jordan 30-minütig. Ich habe dann über 4,5 Stunden gewartet. Die haben dann die Grenze hinter mir zugemacht. Und dann waren wir zwei, sind wir dann rüber, von Jordanien rüber nach Israel. Und dann weiß ich noch, dann haben die Israelis gesagt, ja, ob ich Journalist wäre. Ich so, nee, ja, ob ich denn wüsste, was ich jetzt tue. Und ich soll doch froh sein, wo ich bin und soll wegbleiben. Ich so, nein, ich bin Mönch, gehört zu meinen Brüdern. Und also ich wurde da wirklich, also ich habe noch nie so viel Unverständnis erlebt, wie dieses, was will dieser Typ? Also hat er noch alle Tassen im Schrank, weil alle wollen raus und ich will da rein. Und dann bin ich eben mit diesem anderen, das war ein Unternehmer, interessant, ein israelischer Unternehmer, der gesagt hat, ja, ich will auch nach Hause. Und Dann haben wir dann den öffentlichen Bus genommen. Da waren der Busfahrer und wir zwei. Von ganz oben im Norden bis nach Jerusalem. Das war wirklich also gespenstisch und ja, eher surreal. Das war eine ganz eigene Fahrt. Und am 11. Oktober war ich dann zu Hause. Ja, und dann, dann fing es halt an, dass wir wirklich allein waren. Unsere Studierende vom Tilung Stunia sind bei uns geblieben. Da muss ich immer noch sagen, bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann haben wir halt versucht, wie können wir helfen, was können wir machen. Haben natürlich weiter uns entschieden, wir bleiben alle da. Keiner will gehen. Haben gesagt, unsere Kirchen bleiben offen, Cafeteria bleibt offen. Wir halten alle Infrastruktur vor, auch wenn niemand mehr kommt. Und das ist der Zustand, in dem ich jetzt bin. Ich habe seit einem halben Jahr, bezahle ich eigentlich Mitarbeiter fürs Nichtstun. Ich habe aber eben über 30 lokale Mitarbeiter. Eben einer putzt die Toilette in Tapka, einer in Jerusalem sind Wächter, die brauche ich alle nicht. Nur an guten Tagen habe ich sonst bis zu 5.000 Pilger, die pro Tag kommen. Jetzt kommen vielleicht 5. Und für die, wenn guter Tag ist, verkaufen wir 4 Cappuccino am Tag. Da kriege ich nicht mal die Stromrechnung mit rein, die Cafeteria-Beleuchtung kostet. Aber das heißt momentan, was mich beschäftigt, also geistlich geht es uns gut. Mhm. Jeder meiner Mitbrüder wir wissen alle, warum wir da sind. Wir versuchen wirklich für die Menschen da zu sein. Aber natürlich ökonomisch ist das eine sehr schwierige Zeit für uns. Sehr schwierig.
Ja, es ist halt auch ein Kloster, es ist halt auch ein Wirtschaftsbetrieb. Das ist absolut. Ja auch historisch determiniert, dass Klöster ja auch immer Wirtschaftsbetriebe gewesen sind.
Exakt. Und ich glaube, das haben viele nicht im Blick, die denken, naja, ich zahle ja Kirchensteuer. Ich sage, ich kann jeden ermutigen, gerne weiter Kirchensteuer zahlen, gerne weiter bei Kirchen bleiben. Aber da haben wir erstmal unmittelbar gar nichts von. Sondern Klöster, wir sind genau, wie du sagst, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen gucken, ich muss wirtschaften. Und momentan gehe ich an meine Altersvorsorge. Also an unsere Altersvorsorge. Ich schmelze gerade unsere harten Reserven ab, weil ich möchte halt niemanden vor die Tür setzen. Es sind halt, die meisten meiner Mitarbeiter sind Christen aus Bethlehem. Da gibt es auch keine Kurzarbeit oder so. Das heißt, wenn ich die entlasse, entlasse ich sie und ihre Familien direkt in die Armut und mache sie zu Bettlern. Und ich möchte morgens halt noch in den Spiegel gucken, wenn ich aufstehe.
Ja, sehr schwierige Zeiten. Keine einfachen Entscheidungen auf jeden Fall. Mhm. Ja, wie gesagt, die Bilder sind ja um die Welt gegangen, vom 7. Oktober vor allem, von dem Festival, was da unten war. Mhm. Meine Tante war noch 3 oder 4 Tage vorher da und auch teilweise in den Vierteln, wo auch Überfälle stattgefunden haben. Und was sich echt in meinen Kopf eingebrannt hat, ist, durch die Kunst bin ich mit einer israelischen Künstlerin befreundet, die in Tel Aviv wohnt. Sie ist Jüdin, in Frankreich geboren, ist aber aufgrund des steigenden Antisemitismus aus Frankreich nach Israel gezogen. Und ich habe viel Kontakt mit ihr. Sie hat mir auch mal Bilder, Drucke hat sie mir geschenkt und geschickt. Und das war so eine merkwürdige Zeit. Das war wirklich so Raketenangriffsalarm. Die ist in einen Bunker runtergegangen. Dann war erstmal Funkstille bei Instagram. Dann hat man 6 Stunden später nochmal gefragt, lebst du noch? Das war eine Welt, das war eine Erfahrung, echt nicht schön. Und es kommt ja auch irgendwie gar nicht zur Ruhe da unten.
Nein, ich bin jetzt sicher auch so nochmal vernetzt. Also gerade ich kenne sehr gut die Kibbutzim auch um Gaza, weil da sehr viele Christen sind, für die ich Verantwortung hatte, also eben Filipinos. Da sind ja auch 4 Katholiken ermordet worden am 7. Oktober. Ich kenne aber auch die Christen in Gaza. Ich war häufig schon in Gaza. Mittlerweile auch 32 getötet wurden von der israelischen Armee. Also das ist alles, ja, das wäre jetzt ein ganz, ganz, ganz großes Fass. Also ich kann nur sagen, wenn da sich auch viele fragen, wo steht er? Also ich bin weder pro Israel noch pro Palästina. Ich bin pro Mensch. Mhm. Ich bin einfach zu lange im Land. Ich habe Freunde hier wie dort. Und es ist ein Ozean von Leid. Wie gesagt, viele meiner jüdischen Freunde sagen, ja, meine beste Freundin wurde vergewaltigt oder ist entführt und immer noch in Gaza und wir wissen nicht, ob sie lebt. Da sind wirklich sehr viele ermordet worden am 7. Oktober, die wir auch gut kennen. Es sind ja eher die friedensbewegten Israelis, die Linken gewesen, muss man ja auch mal sagen. Also, und natürlich in Gaza, gerade die Christen, ja, die kenne ich auch. Also wenn ich da die Bilder von den Beerdigungen sehe, ja, also das ist einfach, das geht mir alles sehr, sehr nah, weil für mich sind das alles nicht nur Statistiken, Diagramme und Zahlen, sondern es sind menschliche Schicksale und momentan gibt es nur Verlierer.
Okay, dann, wir haben noch ein paar Zuschauerfragen bekommen von den Fans der Seite hier bei Instagram. Da hat hier eine Umfrage gestartet. Die erste Frage ist von Michi Dittler, so ist der Name hier, zusammen kleingeschrieben alles. Können Sie die Diskussion von der ersten CV in Fulda erläutern und Ihre Meinung dazu nochmal erklären?
Oh nee, ich war ja da eingeladen irgendwie. Also das ist, glaube ich, so eine CV-interne Sache. Ich verstehe da auch nicht alles. Also ich finde es auch immer grundsätzlich schwierig, muss ich jetzt mal sagen. Ich habe das ja an ganz anderen Kontext, sage ich immer. Ich bin Gottsucher. Und schwierig finde ich dann immer die Leute, die vor allem so Identitätssucher sind. Und ich glaube, alle Debatten, die immer so grundsätzlich, wer sind wir, ich finde immer nach vorne schauen, Lust haben auf Zukunft. Und ich glaube, der CV ist ein großartiger Dachverband mit großartigen Verbindungen. Und ich finde, wir haben dieses wunderbare Motto in Dubiis, Libertas in Necessaris Unitas, da habe ich die Reihenfolge verwechselt, in Necessaris Unitas, in Dubis Libertas, in Omnibus Caritas, also quasi im notwendigen Einheit, in zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Und ich finde, ja, das ist meine Position. Ja, so kriegen wir es hin.
Okay, S. Möllert unterstrich fragt, wie war es mit der Burg in Israel? Ich weiß nicht, wer die Burg ist.
Da verstehe ich die Frage nicht, wenn ich ehrlich bin. Welche Burg? Die Burg Antonia vielleicht, wo man die lokalisiert, ist tatsächlich eine gute Frage, ist bis heute nicht eindeutig, aber wenn ich ehrlich bin, die Frage müsste man noch spezifizieren, ich verstehe sie nicht ganz.
Okay, ist auch nicht von mir. Und hier hat ein alter Herr die Frage gestellt, adam.osg.smn.bru, zwei Fragen, Meinung der katholischen Kirche zu den aktuellen Vorgängen im Heiligen Land und deine persönliche Meinung dazu. So wie erlebt ihr die jetzige Situation Hamas, Zwei-Staaten-Lösung, Verteidigungsrecht Israels? Ich denke, das haben wir schon abgedeckt.
Genau, also kann ich nur sagen, unsere Position als Kirche, wir haben eben arabisch sprechende Gläubige, wir haben hebräisch sprechende Gläubige, es gibt Christen in Israel, es gibt Christen in Palästina. Das ist eben diese Sache, die es so unglaublich komplex und kompliziert macht. Ich glaube, wir Christen stören dieses Schwarz-Weiß-Denken. Weil man hat ja oft dieses, sage ich mal, Israel gleich Judentum gleich westliche Welt, Palästina gleich Islam gleich arabische Welt. Und wir können sagen, wir sind auf beiden Seiten. Mhm. Und deswegen unsere Position ist die, die ich auch gesagt habe, wir sind einfach pro Mensch und wir sind auf beiden Seiten. Und wir als Kirche sind einfach ja mit denen, die leiden, mit denen, und das gibt auf beiden Seiten. Also ich würde so sagen, die Kirche ist mit denen, die als Geiseln in Gaza immer noch hoffen, dass sie endlich rauskommen. Es sind mit denen ja, Vergewaltigten, Ermordeten und es jetzt mit den Menschen, die in Gaza auf eine humanitäre Katastrophe steuern und mit den Getöteten dort.
Gibt es in Jerusalem auch einen Benediktinerinnenorden, fragt cxrdelia.ma.
Ja, wir haben auch Benediktinerinnen. Auf dem Ölberg gibt es eine kleine Kommunität, ein uraltes Kloster, frankophoner Benediktinerinnen. Es gibt dann direkt in Bethlehem, gibt es auch Benediktinerinnen, auch französisch sprechend, ein sehr kleiner, sympathischer Orden. Und es gibt auch noch Benediktinerinnen in Abu Ghosh, eine wunderschöne Kreuzfahrerkirche. Das ist auf halbem Weg zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Also wenn jemand als Frau Benediktinerin im Heiligen Land werden will, also es gibt da drei Möglichkeiten.
Sehr gut. Und hier eine Standardfrage, die immer an katholische Geistliche kommt, von Maximilian.vb. Ist das Zölibat immer noch zeitgemäß?
Ja, es ist eine spannende Frage. Jetzt können wir sagen, ja, es ist nicht zeitgemäß, es ist ewigkeitsgemäß, weil wir letztendlich eine prophetische Provokation leben, dass im Himmel auch nicht geheiratet wird. Wir machen das jetzt schon mal nicht. Also tatsächlich, da muss man sagen, muss man mal sehr unterscheiden. Der Zölibat oder das Zölibat, ich glaube, der Zölibat, beides geht, aber ich würde sagen, der Zölibat ist ja etwas, was nicht nur katholisch ist. Wir hatten zum Beispiel jetzt als Gast einen buddhistischen Mönch. Das heißt, das Mönchtum ist sogar nicht normal, nicht christlich, sondern dass Menschen darauf verzichten, auf Ehe und Familie einzugehen, um etwas Höheres willen, ist eine uralte Lebensform. Und die abzuschaffen, fände ich schade. Es wäre einfach das Verbieten einer uralten Lebensform. Die Frage ist, muss jeder Diözesanpriester, jeder Weltpriester auch Zölibatär leben? Ich meine, da bin ich Ostkirchenkundler und Fan der Ostkirchen. Wir haben ja auch zig verheiratete katholische Priester in unserer Kirche. Ich würde tatsächlich den Weg gehen, in die Ostkirchen gehen, zu sagen, ein Mann sollte sich entscheiden, wenn er Priester werden will, dass er entweder ins Kloster geht und als Mönch Priester wird oder heiratet und dann Priester wird. Weil tatsächlich, was mir Sorge macht, ist dieser verheiratete Single. Ich bin nicht der verheiratete Single, sondern eben dieser, priesterliche Single, den es eigentlich kirchengeschichtlich so nicht gibt. Weil wenn ich auch noch höre, ich habe noch einen lebenden Vorgänger, der ist über 100, der, wenn der erzählt so von seiner Kindheit, da war halt so ein Pfarrer mit 7 Kaplänen. Die haben tatsächlich ein Gemeinschaftsleben gehabt. Und ich glaube, das ist wichtig. Man sollte gucken, dass jeder in Gemeinschaft lebt und einen zwischenmenschlichen Kontakt hat. Und ich glaube, das brauchen Menschen. Deswegen würde ich sagen, wir müssen gucken, wenn wir den Zölibat halten wollen, wo es gute Argumente für gibt als prophetisches Zeichen, dann wie kann der auch nochmal gesund gelebt werden in einer Form von Gemeinschaft. Das ist wichtig, ja.
Und Drahtesel-Capo fragt, wie wird der CV innerhalb des Klerus wahrgenommen? Ist er von Relevanz?
Ja, das ist tatsächlich so eine bisschen ambivalente Geschichte. Es gibt natürlich die, die selbst Karteller sind, die dabei sind, also oft auch dann UV, KV, also die auch die anderen Dachverbände. Da gibt es eine positive Einstellung. Es gibt leider aber auch immer noch, und das ärgert mich wirklich, sehr viele bis hin zu Bischöfen, die sehr, sehr kritisch überhaupt auf Studentenverbindung schauen, auf die katholische Studentenverbindung, sehr viele, denen quasi unterstellen, das sind irgendwelche rechtsradikalen Vorfeldorganisationen, wo ich sage, also man kann dem CV wirklich viel vorwerfen, aber sicher nicht das. Mhm. Da gibt es sehr, sehr viele Vorurteile. Und ich gebe auch zu, es war für mich auch gar nicht so einfach. Ich war Seminarist in Fulda, wo ich aktiv wurde. Das wurde jetzt nicht unbedingt gefeiert und begrüßt. Also ich musste mich dann schon rechtfertigen. Da gibt es leider sehr viele Vorurteile. Und das finde ich eigentlich schade. Also da muss ich sagen, da wäre vielleicht auch wirklich Aufklärungsarbeit notwendig, dass der CV eigentlich eine wunderbare auch Austauschplattform ist, wo junge Männer der verschiedensten Fakultäten zusammenkommen und gemeinsam auf dem Weg dieser Gottsuche sind, wirklich Werte teilen und Glauben leben wollen als Akademiker, junge Akademiker. Und da muss ich sagen, also ist es schade. Ja, ich würde mir wünschen, dass der CV noch mehr geschätzt würde.
Interessant. Das hatte ich immer gedacht, das war ein bisschen anders. Also.
Nee, leider. Also da muss ich sagen, es wäre schön, wenn es anders wäre, aber nee, leider ist es auch innerkirchlich nicht im unbedingten Bonus, wenn man Couleur-Student ist.
Ich habe gerüchteweise gehört, das gibt es in anderen Bereichen auch.
Man munkelt.
Ich weiß aber nicht, ob da was dran ist. Dann habe ich noch eine Frage von einem Redakteur mit aus der Corpomim-Redaktion. Und wollte mal wissen, wie das ist mit weiteren Lebensbünden. Also nicht in deinem Orden, sondern er meint, es gibt ja auch die Grabesritter. Mhm. Wie siehst du das?
Ja, ist richtig. Also ich bin auch Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Ja, das ist tatsächlich auch so. Es gibt eine hohe Überschneidung. Also sage ich mal, wenn man einen männlichen Grabesritter trifft, es gibt auch Damen da, also es ist ja quasi ein Gemischtbund, wenn man so will, Päpstlicher Ritterorden, da ist natürlich die Überschneidung sehr hoch, dass es auch Kartellbrüder sind. Mhm. Bin da auch von Herzen gerne Mitglied. Es sind einfach nochmal, auch Katholikinnen, Katholiken, die sagen, das Heilige Land ist mir nicht egal. Ich engagiere mich da und zwar, indem ich es im Gebet begleite und auch finanziell unterstütze und mir das auch was kosten lasse. Bin da sehr gerne dabei. Und ich kann auch jetzt verraten, nach diesem Podcast werde ich zu einem Vortrag auch zu Grabesrittern gehen und denen etwas erzählen vor Ort über das Heilige Land.
Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, bevor das Schlusswort kommt. Du bist ja 2003 eingetreten. 2013 hast du deinen Doktor gemacht, 2023 bist du Abt geworden. Was steht für 2033 an?
Spannende Frage. Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Man kann ja so ein bisschen überlegen. Also 2033, also entweder bin ich dann wiedergewählt, also ich bin auf 8 Jahre gewählt, man darf mich wieder wählen. Also entweder bin ich sozusagen dann in meiner zweiten Amtszeit. Oder ich bin frisch emeritierter Altabt und bin dann vielleicht noch mal, keine Ahnung, einem anderen Kloster unterstütze es oder guck noch mal. Also ich bin gespannt. Auf jeden Fall habe ich Lust auf Zukunft. Ich würde mir unglaublich wünschen, dass 2033 das Heilige Land nicht mehr im Krieg liegt, sondern dass vielleicht schon die ersten zarten Pflänzchen aufgegangen sind von einer Lösung, die Menschen auf beiden Seiten Zukunft ermöglichen. Und ja, ich bin gespannt.
Sehr schön. Das war noch ein schönes Schlusswort. Das war auch wieder ein sehr schöner, langer Labernümmel, den wir beide hatten. Das war wieder wie an der Theke beim Blauen Chor. Nikodemus, danke, dass du da warst.
Danke dir.
Ja, liebe Zuhörer, bitte like, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben jetzt, wie ich es auch schon ein paar Mal erwähnt habe, einen Patreon-Account, der dieses Projekt massiv unterstützt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Gönner oder vielleicht auch Produzent werden wollt. Und alle Infos und Links sind in den Shownotes. Da wird auch das Kloster, also die beiden Klöster zu finden sein. Bis dahin, geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern ist es auch schön. Bis dann.
Ciao.